Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Deep Talk Folge von Eigentlich Alles. Ihr habt schon die Twins Folge gehört, die wir im März aufgenommen haben. Jetzt haben wir mittlerweile den 1. April schon. Und heute haben wir mal ein ganz anderes Thema, und zwar Konzertfotografie. Und darüber reden wir mit Tine. Hallo Tine.
Hallo.
Mit Dave.
Moin.
Und natürlich ist Dennis auch dabei. Hallo Dennis.
Hallöchen.
Und ich bin auch noch dabei. Hi, ich bin Norbert. Ich habe es lustigerweise gemerkt, dass ich mich immer vergessen habe vorzustellen, egal wo ich irgendwo bin, irgendwas gemacht habe. Deshalb, ich finde es einfach nicht wichtig. Deshalb habe ich es nie gemacht. Wie schon gesagt, Konzertfotografie ist das große Thema bei uns, weil ja nicht nur Musik ist, sondern auch alles drumherum zu Musik gehört, wie halt Konzertfotografie, aber auch Konzerte und Live-Mitschnitte oder irgend sowas. Und wie kann es anders oder wie soll es am besten laufen ohne zwei Expertinnen. Entschuldigung. Das Gender hat gerade überhaupt nicht funktioniert. Und bevor wir loslegen, stelle ich einfach mal die Frage an Dave zuerst, was für Musik er gerade hört, bevor wir mit dem Thema einsteigen.
Das ist immer so eine wunderbare Frage, wo ich immer eigentlich nur sage, ich höre eigentlich erstmal prinzipiell alles im Genre-mäßig. Ich glaube, vor allem momentan höre ich so ein bisschen älteres Zeug, was halt so ein bisschen aus meiner, in Anführungsstrichen, Jugend kommt, weil wir haben letztens so eine Trash-Party-Playlist durchgehört und da waren so ein paar Sachen von Blink-182 und sowas drin und da bin ich momentan wieder sehr drin. Generell so wieder so ein bisschen mehr Pop-Punk-mäßig unterwegs, das habe ich so einmal im Jahr. Aber auch so in Richtung des Chors bin ich momentan ganz gut bedient mit der neuen Era-Platte, die absolut großartig ist, und dem neuen Architects-Album, was ja an sich was komplett anderes ist, mir aber sehr gefällt.
Aber, sorry, dass ich unterbreche, aber du bist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die das Architects-Album gut finden.
Das ist sehr, sehr lustig. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, über ganz, ganz viele Kritiken, die ich da lesen musste. Aber das will ich hier nicht machen. Das ist verschwendete Zeit.
Ich finde es ja schön. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, alle haben ja dieses A Day to Remember Album, das neue, gehatet irgendwie. Und ich habe heute mal quer gehört, ich finde das gar nicht so schlecht. Da habe ich schon schlimmere Sachen
gehört. Also das finde ich halt eher langweilig, aber das ist halt.
Wahrscheinlich. Ich bin aber auch, aber Dave weiß es ja, und ich bin ja sowieso kein großer Core-Fan, deshalb ist es okay. So, die gleiche Frage geht auch an dich, Tine.
Ich finde es gerade total lustig, weil A Day to Remember wäre so das, was ich jetzt gesagt hätte, was ich aktuell höre. Und dann halt auch die Architects-Platte.
Yeah.
Aber ich muss ich muss aber auch
2 von 2 Millionen hören Architects.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich höre auch vermehrt so Rock, manchmal halt auch Chor, und ich finde es gerade ganz gut, dass die Architects nicht mehr so krass hart sind, in Anführungszeichen. Ich glaube, deswegen gefällt mir die Platte auch, und weil ich halt so ein Späteinsteiger bin. Aber ist ja auch voll okay. Aber tendenziell geht aktuell mein Musikgeschmack schon in die Richtung, und auch ein bisschen, ich hänge immer noch an Machine Gun Kelly. Ich finde das Album ziemlich geil, aber mache ich mir wahrscheinlich hier in der Runde keine Freunde.
Das Pop-Punk-Album meinst du?
Ja, genau.
Ganz ehrlich, ist besser als deine Rap-Sachen, finde ich.
Ja, definitiv.
Muss ich leider sagen, habe ich noch nicht reingehört, also noch nicht einmal in irgendwas von Machine Gun Kelly.
Könnte tatsächlich interessant sein für dich, weil der Blink-182-Schlagzeuger,
das habe ich gelesen, Jeff
Sparker, da sehr viel mit drin arbeitet.
Aber ich glaube,
macht alles, was Pop-Punk angeht. Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, wenn man alles hört, wo Travis Barker mittrommelt, dann kann man auch nichts anderes mehr hören.
Nee, das ist richtig. Aber der trommelt ja auch sehr, sehr gut.
Das stimmt. Ja,
Neidlos anerkennen.
Das ist ja auch so das Einzige, das live bei Blink gut ist, ist das Schlagzeug.
Ich hab sie noch nie live gesehen.
Ja, ich auch nicht, aber so die ganzen Live-Mitschnitte, das ist halt immer nicht gut, aber Travis spielt halt immer den Arm seines Lebens.
Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, irgendwie vor, das war mal so eine Aktion von Linkin Park, wo sie halt so eine Art Konzert gegeben haben, mit so GastmusikerInnen. Und da war auch Blink 182 dabei. Und wie du halt sagst, Travis Barker hat abgeliefert und die anderen beiden aber bloß, das war einfach bloß scheiße. Das war richtige Scheiße. Vor allem hier, wie heißt der, Mike Skiba, der Sänger? Heißt der neue? Der war ja unterirdisch, dieser Mensch. Der ist generell unterirdisch, aber das war noch schlimmer als sonst.
Ich habe sie halt vor 20 Jahren live gesehen und da fand ich es echt sehr gut. Da war das, also es war natürlich technisch jetzt keine hervorragende Musik, das erwartet man aber auch nicht, aber die haben ihre, also halt so ein amerikanisches Konzert, das heißt nach 90 Minuten fällt da alles von der Bühne und die fangen an abzubauen, bevor du überhaupt gemerkt hast, was los ist. Aber bis dahin war es echt sehr, sehr gut. Also hat mir gut gefallen.
Das ist ja noch, ich glaube, die haben so den gleichen Werdegang wie die Offspring. Auf der Platte immer super, aber live einfach, nee, muss man nicht unbedingt haben.
Ja, boah, also ich habe Offspring einmal gesehen, aber das war auch schlimm, ja. Entschuldige.
Von denen höre ich nur Offspring.
Gut.
Ja gut, ja, das ist auch ein, das stimmt. Aber jetzt wird's schon mal vorneweg, es wird bei 4 Leuten wahrscheinlich generell passieren, dass wir uns mal ins Wort fallen werden. Jetzt deshalb nicht erschrecken oder nicht gleich irgendeinen Hasskommentar schreiben. Ab und zu, ihr könnt, ach so, bevor wir jetzt anfangen, wir sind ja jetzt auf ganz vielen Plattformen und es wäre ganz cool, wenn ihr mal rezensieren würdet. Das würde uns vielleicht helfen, in irgendwelche Charts zu kommen. Platz 3567 oder sowas.
Ja, immerhin. Besser als wir damals.
Wir hätten uns irgendwie mit Verachtung mit GH am Ende oder so nennen sollen. Einfach um jetzt so in dem Schwung einfach das mit aufzunehmen.
Mit Verachtung 2.
Ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, welcher von beiden das ist. Ich abonniere erstmal beide. Zack, gewonnen.
Mit Mamsal und Guschba.
Ja, irgendwie sowas.
Guschba.
Guschba. dann haben wir das jetzt geklärt und es war schon mal ein schöner Talk. Bevor wir jetzt noch weiter anfangen, machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Wir haben nämlich rausgefunden, dass wir heute Werbung machen können. Und zwar die gute Tine hat heute einen Podcast gelauncht. Ihren eigenen Podcast. Ich weiß, weil sie es in der Instagram-Story erzählt hat, mir auch schon mal privat erzählt hat, dass es mit ihrer Bachelorarbeit zu tun hat. Erzähl mal was drüber.
Genau, ich habe Anfang des Jahres meinen Bachelor gemacht und dachte mir so, wie könnte ich ein Thema finden, was mich ein halbes Jahr lang interessieren würde? Und ich bin Kommunikationsdesignerin, das heißt, ich habe super viel Möglichkeiten, was ich machen könnte. Und eigentlich wollte ich mit einer Band auf Tour gehen. Turns out, letztes Jahr, dieses Jahr, schwierig. Also habe ich mich mit ganz vielen Leuten getroffen und gefragt, was bedeutet dir Musik? Und habe dann Fotoserien dazu gemacht und Interviews gesammelt und jetzt im Endeffekt sind 3 wunderschöne Bücher rausgekommen, die alle ein Schallplattenformat haben, mit unterschiedlichen Leuten und unterschiedlichen Geschichten. Und ich dachte mir, das ist so geil, weil die ganzen Leute, die haben ja einfach nur Positives zu erzählen. Die meisten Leute können mit Musik was anfangen und die meisten Leute haben irgendwelche schönen Assoziationen dazu. Und eigentlich wäre es ja auch geil, das irgendwie so akustisch mitzunehmen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach einen Podcast raus. Und genau das ist passiert. Und die erste Folge habe ich heute veröffentlicht. Der Podcast heißt Can a Podcast Save Your Life? Weil die Bachelorarbeit Can a Song Save Your Life heißt. Und findet man auf Spotify.
Benannt nach dem Film.
Genau.
Oder? Benannt nach dem Film.
Also nicht danach benannt, aber... ich kenne den Film.
Aber inspirieren lassen davon.
Wir haben den doch sogar zusammen geguckt, also auf Distanz. Haben
wir.
Online.
Wo dieses, wie hieß das, wie heißt denn das?
Doch, Netflix Party, oder?
Netflix Party, genau.
Ja, haben wir letztes Jahr im Lockdown.
Sobald irgendwie Party drin ist, bin ich schon fremd. Fühle ich mich schon fremd.
Das kann nicht das Wort sein, das ich suche.
Nein, Party und ich, das korrespondiert überhaupt nicht. Und bei Dave habe ich auch, also Social, ohne Social Media würde ich halt mit den ganzen Leuten überhaupt nicht mehr im Kontakt sein, das wäre ja furchtbar. Weil Dave hat nämlich jetzt letztens mal ein Bild gepostet, oder Bilder gepostet, der postet immer sehr schön. Schöne Bilder von Landschaften und so. Aber auch mit jemandem, der eine Violine in der Hand hielt, oder? Oder ein
Ja, mit Johann, meinem alten Kommilitonen tatsächlich.
Cool, wie ist denn das zustande gekommen?
Johann, also wir hatten beide zusammen angefangen zu studieren. Wir haben damals beide Musikwissenschaft studiert und dann irgendwann, ich glaube 2017, wollte er halt was anderes machen, weil es war ihm einfach zu einfach, weil er ist einfach ein hervorragender Musiker und er kann das halt alles aus dem FF. Und er hatte halt keinen Bock mehr darauf und dann verlief sich das halt und nach seiner Angabe, die er mir gesagt hat, ist er mir halt damals entfolgt, weil ich ihm zu viel Zeug gepostet habe, das ihn nicht gejuckt hat, was stimmt. Ich habe eigentlich damals, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich jeden Tag ein Bild gepostet, nur um ein Bild zu posten, was mega dumm ist eigentlich. Und dann irgendwann ist er auf mein Analogzeug gestoßen und darüber kam dann auch wieder der Kontakt so ein bisschen und dann hat er halt gefragt, ob ich mal Fotos von ihm machen will und das haben wir getan. Das sind sehr, sehr schöne Bilder dabei rumgekommen.
Das stimmt und wenn ihr mal wissen wollt, wie man Tine und auch Dave auf Instagram, ich will mal Twitter sagen, weil aber Instagram findet, Tine ist @lichtrauschfotografie. Mhm. Und Dave ist @ihr_Gossenpoet.
Ja, genau.
Ja, wunderbar. Und beide haben wirklich immer sehr schöne Bilder zu posten. Und das ist immer sehr schön anzusehen. Mal eine positive Sache an Instagram und Social Medias.
Danke, Norbert.
Dankeschön.
Dem Lob gebührt. Oder ihr oder der. So, jetzt werden wir uns mal tief ins Gewürge stürzen, was Konzertfotografie angeht. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit der Tine und den Weg, den sie gemacht hat oder beschritten hat bis zu dem Punkt, wo sie dann am Ende ist oder war. Erzähl einfach mal.
Tatsächlich ist das ganz lustig, weil sich das auch mit der aktuellen Podcast-Folge so ein bisschen kreuzt, weil der Weg in die Konzertfotografie war, dass ich meine Ausbildung gemacht habe als Fotografin und mein bester Freund Musiker ist und damals eine Band hatte und ich natürlich auch damals schon super viel auf Konzerte gegangen bin und sich das natürlich auch angeboten hat, dass man dann irgendwann mal angefangen hat, auch Konzerte zu fotografieren. Und ich bin in der Nähe von Gießen geboren und da war allgemein die Konzert- oder beziehungsweise die Banddichte so mit Leuten, die in meinem Alter waren oder ein bisschen älter, die auf irgendwelchen Stadtfesten gespielt haben, halt relativ hoch und dann hat man halt mal mitgenommen, was ging, ne? Und dann hast du total gern die Kamera mitgenommen und Fotos gemacht. Und um nochmal die Brücke zum Podcast zu schlagen, also mein Podcast war, dass er zu Besuch war und wir haben auch ganz viel darüber geredet, wie das irgendwie zustande kam und wie cool das ist. Und irgendwann habe ich mich beworben bei einem Online-Musikmagazin. Und weil ich da auch über Ecken jemanden kannte, der jemanden kannte und irgendwie, ne, Internet, man ist ja connected. Und habe dann für ein Online-Musikmagazin gearbeitet und konnte somit auf Konzerte gehen und da halt Fotos machen. Was total geil ist, was total Spaß gemacht hat, weil einfach geile Bands sehen, ohne irgendeinen Druck. Gut, du musst halt Fotos machen und abliefern. Aber du kannst halt Fotos machen und Konzerte sehen. Geil. Und irgendwie hat sich das dann immer so weiter...
cool.
immer so weiter gesponnen, dass ich mittlerweile auf dem Tribo Open Air, Tribo ist bei Rüsselsheim, also in der Nähe von Frankfurt, fest als Fotografin arbeite. Ich glaube auch jetzt schon seit 6, 7 Jahren. Und dann ein bisschen später kam ich auch noch zum Open Flair. Das ist in Eschwege in Nordhessen, was ja auch ein relativ großes Festival ist. Dass ich da jetzt auch fest als Fotografin für das Festival arbeite.
Ich würde sagen, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil es ja dann super spannend ist, finde ich. Aber wollen natürlich den Dave nicht außen vor lassen dabei. Dave, erzähl du mal.
Ich habe gerade nachgedacht, wo das alles so anfing. Also dieses Fotografie-Ding, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so halb vererbt. Also meine Mutter, das war dann damals so noch so ganz schlecht, so Urlaubsbilder machen. Und da habe ich halt schon in Anführungszeichen damit angefangen. Das war halt alles super schlimm, sah alles super scheiße aus. Und teilweise sind die Filme auch einfach nichts geworden, weil ich einfach die Klappe sofort aufgemacht habe und sowas, kennt man. Und dann irgendwann ging das halt über Fotohandys und dann, als ich hierher gezogen bin, also nach Dresden im Zuge meines Studiums, habe ich mir irgendwann meine Spiegelreflexkamera gekauft, weil ich mir dachte, komm, du hast jetzt gerade die Kapazität dafür, kannst du mal machen, wolltest du sowieso schon länger mal tun. Und darüber bin ich dann irgendwann einfach weil ich mal Bock hatte, was Neues zu probieren, habe ich mal versucht, so ein paar Konzerte zu fotografieren. Das ging halt in Anführungsstrichen nicht, weil ich irgendwie, also es hat nie jemand geantwortet, doch dann irgendwann, ich glaube Anfang 2018, hatte ich dann tatsächlich mal Glück und war bei Fjord damals auf ihrer, wie hieß das, auf ihrer Couleur-Tour. Die haben halt gesagt, ja komm, kannst du gerne machen, die ersten drei Songs, bla bla. Und das waren meine ersten Erfahrungen. Die Bilder sehen bis auf ein, zwei super schlimm aus, weil das damals mit einer Kit-Linse und einem Zoom-Objektiv, das wirklich nicht gut ist, war. Ja, aber da fing das an und gipfelte dann relativ schnell bei meinem, ich glaube, dritten Konzert als Fotograf direkt im alten Schlachthof im großen Saal bei den Donuts mit der beschissensten Ausrüstung, die man haben kann. Aber es war so ein krasses Gefühl und ich war sehr, sehr überfordert mit allem. Und die Bilder waren auch nur so okay. Also damals fand ich die natürlich total großartig, aber heute sind die halt nur noch so, ja, man sieht's und ja, und dann irgendwann, also ich glaube, ich habe dann mal in einer Location, die sich die Groove Station in Dresden nennt, fotografiert und habe mich dann da beworben, aber halt als Barkraft und als Person, die die Kasse macht. Und dann irgendwann habe ich einfach angefangen zu den Konzerten, die da stattfinden. Also ich habe dann da halt angefangen zu arbeiten, habe dann irgendwann zu den Konzerten immer meine Kamera mitgebracht, habe Fotos gemacht. Und dann wurde der Booker von der Groove Station auf mich aufmerksam und meinte halt, ey, das ist voll cool. Magst du nicht das auch so mehr machen und so? Also du kannst das gerne immer machen, aber willst du es nicht auch für die Groove Station machen? Und das mache ich, also habe ich dann jetzt halt vor dem großen C gemacht. Mittlerweile ist das sogar Teil meines Jobs da und ich verwalte mittlerweile auch deren ja fast gesamtes Social Media Zeug und fotografiere halt da eigentlich regelmäßig Konzerte. Lustigerweise hatten wir da vorne ein Meeting und ich habe jetzt eine Fotoliste zusammengestellt und habe gesehen, dass ich für die Groove Station alleine schon im dreistelligen Bereich an KünstlerInnen bin, die ich fotografiert habe für diesen Laden und in diesem Laden. Ja. Und sonst ist es halt alles. Also mittlerweile
Krass.
ist außerhalb von Dresden und für außerhalb der Groove Station Konzertfotos machen sehr selten geworden, aber es ist halt immer noch, wenn man dann mal sowas Größeres vor der Linse hat, wo man sich halt selbst was besorgen musste, ist das ein sehr, sehr krasses und überwältigendes Gefühl.
Auf jeden Fall ist es spannend, dass ihr total unterschiedliche Werdegänge habt. Das finde ich schon mal super cool und spannend. Ja.
Gut ausgesucht auf jeden Fall.
Dennis?
Gut ausgesucht.
Ja.
Das stimmt. Na, ich muss auch zugeben, ich kenne euch ja. Und das war, ich habe ein bisschen den Weg des geringen Widerstands gewählt. Aber naja, aber es ist auch ein glücklicher Widerstand. Oder wie man so sagt. Dennis,
Das
du
macht
bist so
überhaupt
ruhig.
keinen Sinn, was du jetzt gesagt hast. Ja,
Ich weiß, weil ich.
ich habe die anderen erzählen lassen. Was soll ich da dazwischen bölken?
Das machst du bei mir auch immer.
Ja, aber da habe ich was dazu zu sagen. Und in dem Fall zu ihrer Geschichte, wenn ich dazu was sagen könnte, wäre es auch ein bisschen merkwürdig. So, nein, das stimmt überhaupt nicht. Du hast dich da nicht beworben. Die haben sich bei dir beworben. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Das stimmt. Ich wollte bloß bis zu so den Moderator spielen, was ich
Das
einfach überhaupt
habe ich
nicht kann.
gemerkt, aber ich wollte es elegant austänzeln in dem Fall. Aber ja, nee,
Nee,
ich würde.
wir sind transparent und ich kann das noch nicht.
Das kommt alles. Naja, ich finde das aber auch tatsächlich spannend, was ihr gesagt habt, dass ihr so auf komplett unterschiedliche Weisen daran gegangen seid, aber irgendwie auf der anderen Seite ja auch mehr oder weniger durch, ich mache das jetzt einfach, trotzdem da so eine gewisse Parallele habt. Also so nicht so nach einer Absage aufhören, da kommt man da halt nicht weit, sondern man muss halt dranbleiben und das für sich selber machen. Also halt auch, ich glaube, wichtig ist halt, dass man nicht dahin geht und sagt so, geil, wenn ich die jetzt fotografiere, dann kriege ich bald hier einen Deal und kann hier immer umsonst fotografieren, sondern man muss es erstmal machen, weil man, glaube ich, Spaß dran hat und Bock drauf hat, Fotos zu machen und halt die nächste Erfahrung sozusagen mitnehmen möchte.
man lernt ja auch mit jeder Erfahrung. Das ist auch das Nächste wahrscheinlich. Wie Dave schon meinte, dass die ersten Fotos nach seiner jetzigen Sicht ein bisschen vielleicht Grütze sind, aber jetzt, ich kenne sie ja, ich habe ich glaube, das Letzte, was du gemacht hast, war Turbostart, oder?
Dave? Das Letzte, was ich konzertmäßig fotografiert habe, also richtig, war Marathonmann.
Marathonmann.
Okay. War auch sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt die Turbostadt-Fotos nochmal gefunden und habe die nochmal neu bearbeitet.
Ah, okay. Das habe ich das im Kopf gehabt. So. Aber okay. Aber trotzdem sehr. Ich wäre ja fast aufs Konzert gekommen, aber irgendwie war da was dazwischen gekommen. Ich habe mal vergessen, was.
Das war tatsächlich fantastisch.
Das glaube ich, die sind ja auch Turbostadt. Jetzt sind wir. Dave hat ja schon gemeint, dass so Donuts und Fjord war deine erste Band, wie ich
das genau.
Was war deine erste Band, Tine? Weißt du das noch?
Mhm. Das war Savoy und das ist auch eine regionale Band aus Gießen, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Und das waren auch Freunde.
Okay. Okay, und was war so deine erste größere Band, sage ich mal, wo du sagst, wow, da war ich ein bisschen beeindruckt?
Uff. Kannst du noch eine Zwischenfrage stellen? Dann kann ich drüber nachdenken. Frag den Dave mal was. Wow,
ich hangel mich da auch ja bloß von Frage zu Frage.
Nee, also ich glaube, das fing an, als ich bei dem Musikmagazin einfach arbeiten konnte und dann halt auch im Schlachthof in Wiesbaden anfragen konnte, was ja hier irgendwie so im Umkreis, also ich komme aus Mainz, so eine größere Halle ist, wo auch größere Bands spielen. Das ist... weiß nicht, ob die schon B-Stadt sind oder C-Stadt. Da habe ich aber auch, ich habe mal Spornfreunde Stiller zum Beispiel fotografiert. Ich habe mal Mutmama dort fotografiert. Und als ich dann zum Open Flair kam, da war ich sowieso, also da war ich ciao, weil das waren die ganz großen Bands. Da habe ich Biffy Clyro fotografiert, ich habe Rise Against fotografiert, Limp Bizkit, hier, Offspring habe ich übrigens auch fotografiert.
Man also muss ja nicht hören.
Gelöscht. Bitte?
Ich habe es gerade wieder gelöscht.
Du hast was gesagt?
Ist egal. Die Fotos.
Scheiße. Mit Absicht verwackelt.
Ja.
Ihr könnt nicht spielen, ihr guckt mal, fotografieren
schade. Kann ich auch
nicht. Die Fotos sind bloß so gut, wie ihre Künstler sind.
Ja.
Das stimmt zum Glück nicht. Dann hätte ich ganz, ganz viele schlechte Fotos gemacht, glaube ich.
Ja. Oh ja.
Ja. Ist, glaube ich, auch gern. Ist denn eigentlich, wenn ihr so, ich bleibe mal ein bisschen bei den größeren Bands jetzt, weil das ist halt auch ein Anschlusspunkt für mich. Redet ihr davor mit den Bands oder habt ihr irgendwie Kontakt mit den Bands, bevor ihr Fotos macht oder sagt, oder geht ihr einfach im Auftrag des Veranstalters los? Oder wie ist das? Wie bekommt ihr eure Gigs?
Beides. Also es gab schon Momente, da habe ich tatsächlich mit der jeweiligen Band geschrieben. Es gab auch schon Momente, wo ich mich mit dem Veranstalter ein bisschen gekabbelt habe. Ich glaube, das Krasseste da war, ich habe im Oktober oder November 2018 Frank Turner fotografiert in Leipzig. Die Sleeping Souls, und der beantwortet diese Presseanfragen tatsächlich selbst. Und da dachte ich so, oh krass. Da musste ich mir zwar das Ticket selbst kaufen, aber das habe ich halt auch gerne gemacht, das mache ich auch tatsächlich mittlerweile immer noch, dass ich mir für Bands, die ich auch so sehen würde, mir ein Ticket kaufe und mir nicht einfach nur das Ticket so, also den Eintritt erschleiche. Das finde ich irgendwie doof.
Ja gut, aber du arbeitest ja auch dort, ist ja nicht so, dass du gar nichts machst.
Das
ist
stimmt.
Ja so, ich finde es nicht
wirklich ausreichend. Aber ich sag mir halt, wenn ich irgendwo selbst hingehen würde, dann kaufe ich mir auch ein Ticket. Oder jetzt bei Turbostadt hab ich zum Beispiel Brownies gemacht und habe die denen im Backstage gestellt, weil ich halt, das war halt eine Veranstaltung von uns und da kann ich dann halt einfach hier hinten chillen, da kurz sitzen.
Das ist auch sehr, sehr lieb von dir. Finde ich wirklich ein sehr lieber Zug. Und was hast du für Erfahrungen gemacht, Tine, in dem Bezug? Was halt so
lustigerweise
angeht von dir?
Lustigerweise komplett das Gegenteil, weil ich ja immer für die Veranstalter praktisch gearbeitet habe. Also als ich bei dem Online-Magazin war, habe ich immer die Veranstalter angeschrieben, also meistens den Schlachthof oder wo auch immer die gespielt haben. Und jetzt, wo ich für die Festivals arbeite, habe ich eigentlich mit den Bands gar nichts so zu tun. Es gibt halt also manchmal kommen die Festivals halt auf einen zu und sagen, hier, die Band, die will nicht fotografiert werden. Die hat ihren eigenen Fotografen dabei oder ähnliches. Aber an sich habe ich tatsächlich mit den Bands gar nichts mehr so privat zu tun.
Und wenn die Fotos gemacht sind, kommen da manchmal auch so Response von den KünstlerInnen, die ihr fotografiert habt? Oder ist das dann so, ja, okay, passt? Oder habt ihr schon mal irgendwie noch im Nachgang irgendwas bekommen oder nochmal eine E-Mail oder was Schönes oder auch was Böses vielleicht?
Also für mich das Schönste war, als vorletztes Jahr die Donuts mein Foto gerepostet haben. Und dann haben die irgendwie drunter geschrieben, so, danke für die Fotos. Und ich so, oh mein Gott, die Donuts.
Also Reaktionen des Öfteren. Ich glaube, dass, also die schönsten Sachen kommen halt immer von den kleinsten Bands. Also das sowieso. Von den größeren, also einerseits war, ist da ZSK immer sehr, sehr gut drauf. Die benutzen, wenn die Fotos geil finden, die halt auch relativ lange und weit und die fragen dann halt auch nochmal nach, ob man das Foto in Größe hat und sowas. Das ist immer cool. Die finden das richtig, richtig gut. Man kann von denen jetzt halten, was man will, aber die reagieren auf sowas total cool. Und ich glaube, richtig cool war halt damals, das kam sehr, sehr spät. Also ich habe mal für Impericon deren Warm-up zum Impericon-Festival fotografiert und da war halt auch Oceans at Alaska dabei. Und die haben irgendwie dann 2-3 Monate später haben die halt das Foto gerepostet, weil sie es da erst gesehen haben, weil die irgendwie 1000 Nachrichten pro Tag kriegen, so gefühlt, und deswegen das nicht geguckt haben. Und dann haben die das gesehen und haben sich mega gefreut. Ja, das war auch sehr, sehr schön. Also generell so Reaktionen zu haben. Also ich habe noch keine negativen Reaktionen gekriegt, nur so mal ein paar Leute, die dann halt gesagt haben, ich will jetzt aber irgendwie Fotos mal durchgucken und dir mal sagen, welche du nicht posten sollst. Wo dann irgendwie sich das verzögert und du halt einfach irgendwie 1,5 Wochen später erst die Fotos posten kannst, was eigentlich total dumm ist, weil es bringt dann nicht mehr so viel teilweise, wenn die Tour dann vorbei ist und es keinen mehr juckt. Aber sonst, was wirklich schlimm ist, was wirklich böse ist, habe ich da jetzt noch nicht zurückgekriegt. Eigentlich nur schöne Reaktionen.
Das wäre ja auch ein bisschen fies, wenn jetzt irgendwie noch kommen würde, ey, mach das weg, du. Das Foto gefällt mir nicht. Kann auch, wie du sagst, das kann auch manchmal auch vielleicht sogar eine vertragstechnische Sache mit dem Label sein oder sowas.
Manchmal sind es aber halt auch Egos, die irgendwie getroffen werden. Also manchmal ist es ja so, dass so Künstler auch kompliziert sein können. Also ich weiß, dass zum Beispiel jetzt gerade, ich weiß nicht, Hotel Matze kennt ihr wahrscheinlich. Das ist ein sehr, sehr toller Laber-Podcast, der diese Woche einen Podcast einfach nicht veröffentlichen konnte, weil die Künstlerin und ihre Agentur gesagt haben, wir würden da gerne noch einmal ganz komplett durchhören und schauen, ob wir das so freigeben können. Und da hat er halt dann völlig konsequent gesagt, da machen wir es halt gar nicht. Weil, also bei Fotos kann ich verstehen, wenn man sagt, so hier, da sehe ich aus, als wäre ich 400 Kilo schwer. Das ist irgendwie ungeschickt. Das vielleicht nicht, aber sonst ist okay. So ein Podcast ist da noch was anderes. Aber ich, manchmal sind es halt so Egos, die halt falsch getroffen sind. Manchmal will man halt auch, weiß ich nicht, komisch. Aber ich finde es gut zu hören, dass es da halt viele, also dass bei Fotos die Leute offensichtlich entspannter sind.
Sowas Ähnliches hatte ich mal mit Elif. Also ich weiß nicht, ob euch Elif was sagt. Das ist so eine Singer-Songwriterin. Und da hatte ich halt dann, hab mir halt einen Fotopass geholt bei der Agentur, glaube ich, direkt, die das macht, bei der Presseagentur. Und dann hieß es aber, bevor du die Fotos posten darfst, schick uns die bitte, dann gucken wir uns die an. Dann habe ich die Fotos gemacht, waren okay. Zu dem Konzert können wir gerne später nochmal kommen, das war nicht so okay, also nicht von der Musik, sondern vom Publikum. Das war halt. Also ich habe dann halt die Fotos bearbeitet, habe die denen geschickt, habe so eine Woche gewartet, kam nichts, noch meine Mail geschickt, kam wieder nichts. Und dann irgendwann war es so, ey fuck, ich poste das jetzt einfach. Und ja, es kam nie irgendwie so, ey, du darfst es nicht posten, so. Ich glaube, die haben das einfach, denen war das scheißegal. Also das war halt so übelst, das war halt schon nervig, weil ich so dachte, ey, ich habe hier Fotos, die ich eigentlich gerne posten will und kann es nicht, weil ihr gesagt habt, nee, mach mal nicht.
Das ist dann auch ein bisschen uncharmant. Mir geht's so, also ich bin, um das mal ganz kurz einzuordnen, also ich war nie in irgendeiner Form offiziell auf einem Konzert fotografierend unterwegs, aber ich habe halt lange Zeit immer irgendwie so eine kleine Kamera dabei gehabt, mit der ich halt geguckt habe, dass ich irgendwie wenigstens 1-2 nette Fotos von so einem Konzert habe. Inzwischen kann man mit dem iPhone so viel bessere Fotos machen, dass ich halt das nutze für 1-2 Shots. Und das sind halt, also im Vergleich zu euren Fotos, einfach logischerweise nicht ganz so geile Bilder, aber die werden dann halt immer mal wieder vielleicht doch mal von einem Künstler geschnappt. Und da ist mir aufgefallen, dass der Podcaster an sich sehr, sehr offen ist im Umgang mit, ich kopiere mir das Foto einfach mal raus und reposte es. Und ich habe dann ein, zweimal so, also wirklich auf sehr höfliche Art und auch nicht fordert, gesagt so, hey, cool, das ist ja mein Foto. Und einige haben dann gesagt, oh, scheiße, vergessen dich zu verlinken. Andere ignorieren selbst das dann. Das finde ich dann schon komisch. Und von daher finde ich es ganz gut zu hören, dass die Leute, also von euch, weil ihr es ja auch professionell macht, das dann nicht so machen in der Regel. Das ist ganz angenehm zu hören.
Also ich hatte ja tatsächlich mal den Fall, dass Fotos geklaut wurden. Und das war das erste Jahr, dass ich auf dem Open Flair fotografiert habe und ich durfte Jennifer Rostock fotografieren und habe dann gesehen, dass Jennifer Weist Fotos von mir gepostet hat, aber jemand anderen verteckt hat. Und ich so, hä? Und die Fotos auch total schlecht von der Quali waren und verpixelt waren und ich habe dann so, oder es haben schon Leute mich verlinkt oder was. Und ich so, ich habe die Fotos gemacht. Und habe ihr dann halt auch eine Privatnachricht geschickt und dann hat irgendjemand meine Fotos geklaut, ihr geschickt und gesagt, er hätte krass die Fotos gemacht. Und dann hat sie nachträglich halt noch den Tag geändert. Dachte ich mir auch so, yo Leute, was ist, also, die Fotos wurden sowieso relativ viel geklaut. Also auch
ja, also
gepostet und so.
Ja gut, also, nee, mach gern.
Also Fotos geklaut wurden mir tatsächlich auch schon. Das war von Yadu. Wer Yadu nicht kennt, das ist die Frau von Materia. Die hat bei uns gespielt und ich habe da halt Fotos gemacht. Und dann irgendwann gucke ich so Groove Station Ort, gucke ich so halt die Fotos durch, die halt gepostet wurden, die neuen an sich. So, das ist so ein Yadu-Foto, wo ich mir dachte, ich habe das nicht gepostet in letzter Zeit. Guck so drauf. Dann hat das einfach so jemand geklaut und hat das einfach gepostet ohne Kommentar oder so. Oder es hat dann nur so Sonntag drunter geschrieben oder sowas. Und ich dachte mir so, ey, das sind meine Fotos. Und dann habe ich das halt kommentiert. Und dann wurde ich halt geblockt. Und dann habe ich halt so ein paar Leute einfach einfach halt geholt und halt gesagt, ey, der Typ klaut halt einfach Bilder. Er hat halt nicht nur eins geklaut, sondern irgendwie so fünf oder sechs. Und der hat halt einfach alle geblockt. Der Beitrag, der ist jetzt gelöscht. Aber es ist trotzdem übelst dreist, dann nicht zu antworten. Also es ist ja vollkommen okay, wenn man Bilder repostet, aber dann sollte man vielleicht jemanden, die Person, von dem man die repostet, halt markieren, so, weil es ist einfach scheiße, wenn man es nicht macht.
Eben, man verlangt ja auch nicht viel. Also ein Kumpel von mir, der macht ganz viele Sportfotos und der hat da auch echt ein Händchen für und macht das auch schon sehr lange und es gibt, glaube ich, keinen Radrennfahrer auf diesem Planeten, der von ihm nicht schon fotografiert wurde. Und der hat halt auch immer mal wieder, manchmal verfolge ich dann so Diskussionen, die er dann auf Facebook mit einigen Fahrern hat, wo er so schreibt, so, Entschuldigung, das ist ein Foto von mir. Ja, na und? So, ja, nee, nix, na und. Wär nett, wenn du das wenigstens verposten würdest oder die 50 Cent für das Foto bezahlen würdest, die ich dafür verlange. Und da gibt es ewig lange Diskussionen teilweise, wo ich mir immer denke so, aber warum macht man das? Verlink ihn doch wenigstens. Schreib doch wenigstens den Namen drunter. Dann wird er wahrscheinlich nicht mal meckern. Aber so sagst du, ich mach doch Werbung für dich und bewirbst ihn
ja
nicht.
Ja, das ist halt auch also, so. Dieses Bezahlen mit Reichweite ist so eine Scheißaktion, wo ich mir halt so denke, ey, ich mach das nicht. Also ich mach das gerne und man kann die gerne reposten, aber dieses Reichweite, also da halt nur halt sagen, ey, ich gebe dir Reichweite dafür, ist halt so, ja, cool.
Ja, ja, aber wer kennt ihn nicht, den Fotografen, der Lance Armstrong beim Durchfahren der Ziellinie fotografiert hat oder so. Es ist zwar auf eine Art schön und du vielleicht lesen auch mal 1000 Leute mehr deinen Namen, aber es bringt dir halt exakt nichts, weil du danach als Fotograf nicht mehr wahrgenommen wirst, wenn du nicht mal verlinkt bist.
Ja.
Da wollte ich mal kurz dazwischen haken. Wie ist denn das eigentlich mit der rechtlichen Seite? Also gehören die Fotos euch oder gehören die Fotos dem Veranstalter? Wem gehören die Fotos, wenn ihr jetzt Fotos von Konzerten macht?
Also ich kenne mich da rechtlich nicht aus. Ich möchte jetzt mal halbwissen, aber ich glaube, die Fotos an sich gehören mir, aber die Künstlerin darf sie durchaus posten. Also das ist, glaube ich, die einzige Person, die es ohne meine Zustimmung dann einfach so posten dürfte. Unter Veranstalter, weil die mir das ja keinen erlauben.
Ich glaube, ich will
ein bisschen mehr Einblick.
Nee, ich habe da auch relativ wenig Wissen. Ich glaube, das ist, also grundsätzlich bist du der Ersteller, deswegen hast du das Bildrecht. Es kommt halt drauf an, ob irgendwelche Verträge abgeschlossen wurden. Mhm. Was aber ja zu 90% nicht passiert.
Das ist mehr so eine Art auf Zuruf oder wie, wenn ihr sowas macht. Oder sind es keine offiziellen Aufträge oder wie ist das?
Nee, es wird vorher nicht irgendwie schriftlich festgelegt, wo die Bildrechte liegen.
Ah, okay.
Also oder ob die Bildrechte übertragen werden, sagen wir es mal so. Also
ja, meistens ist es auch ein. Entschuldige.
Ich hatte halt nur vereinzelt. Oh Gott. Oh Gott. Norbert, sag
Latenz,
du.
Latenz. Nee, ich wollte einfach. Jetzt habe ich mir vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Das war, glaube ich, nicht mal dumm. Verdammt. Egal.
Also ich kann. Nee,
stimmt.
Ja?
Ich weiß nicht wieder, was ich sagen wollte.
Der alte Mann.
Das super. Der alt. Ey.
Dave, jetzt ich fürchte, das bin ich hier.
nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, soweit ich das mal gehört habe, gehört, wie Dave schon meinte, auch das Bild, dem der es geschossen hat, aber auch der drauf ist. Also oder müsst ihr sagen, so, oder anders gefragt. Genau, das wollte ich eigentlich richtig fragen. Wenn ihr zum Beispiel ein Bild von einer Künstlerin macht und es ist noch irgendwie die Zuschauer dabei, habt ihr da extra Auflagen oder so, dass ihr die Zuschauer nicht fotografieren dürft? Oder ist das scheißegal? Weil es ist ja auch dann am Ende, oder ist das in AGBs der Konzerten schon veranstaltet?
Also es gibt so bestimmte Veranstalter, die mir schon gesagt haben, wir wollen nicht unbedingt, dass das Publikum jetzt so drauf ist. Das war dann vor allem bei so kleineren Konzerten, die halt von so linksautonomen Zentren waren, wie halt der Rote Baum hier. Die wollen halt nicht unbedingt, dass das Publikum drauf ist. Was ich auch verstehen kann, da sind dann halt Leute, die nicht unbedingt halt zu sehen sein wollen. Weil es halt dann auch manchmal Leute sind, die halt politisch sehr, sehr viel machen und halt was einfach nicht zeigen wollen. Ey, ich bin jetzt hier gerade auf einem extrem linken Konzert, so. Also jetzt nicht linksextrem, aber schon sehr links. Aber sonst, also bei der Groove Station handle ich das so, weil das ja ein bisschen mehr Reichweite hat. Ich versuche zu verhindern, dass jemand, der im Publikum ist, wirklich zu erkennen ist. Bei mir selbst ist mir das aber egal. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, ich bin da jetzt drauf zu sehen, wie ich kotze, kannst du es runternehmen, sage ich halt, ja, mache ich. Aber generell achte ich jetzt eher weniger darauf, ob jetzt jemand da drauf zu sehen ist, weil ich glaube, die Rechtslage ist da, solange das Zentrum des Bildes die Band ist, kann da niemand wirklich was dagegen sagen.
Ich glaube, du hast da vollkommen recht. Ich glaube auch, du darfst halt auch theoretisch das Publikum fotografieren. Es wird halt nur kompliziert, wenn du dir sozusagen eine Person aus dem Publikum rauspickst und den irgendwie highlightest. Also wenn es halt die Gruppe ist, dann hast du eine Gruppe Menschen fotografiert, dann ist das, glaube ich, auch okay, was die Rechte angeht.
Okay.
Aber das
ist mal das trockenste Thema abgeschlossen. Oder was?
Das Ding ist ja, dass wir dieses unleidliche Thema DSGVO vor ein paar Jahren hatten und ich mich noch daran erinnere, wie vor den Festivals alle so waren so, hä, wie handeln wir das denn jetzt? Weil es da ja drum ging, also früher war das ja irgendwie so, wenn du eine Gruppe von, ich glaube, 5 oder 6 Leuten hattest, dann war das alles fein, dann waren so viele Leute drauf, dass du sie fotografieren konntest. Und wenn es weniger waren, musstest du halt die Zustimmung haben. Und durch die DSGVO haben wir uns dann immer so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir vermeiden, irgendwie mit Tele irgendwelche Menschen zu fotografieren, weil gerade in der Festivalfotografie ist es ja so, du brauchst ja auch die Stimmung und du brauchst auch die Menschen, du brauchst auch einen Ausdruck, weil du willst ja das Festival verkaufen im weitesten Sinne. Halt, dass man viel offensiver, viel näher fotografiert, so dass die Leute es mitkriegen und dann gegebenenfalls auch sagen können, hier, lass das mal lieber. Aber da spielt halt auch ein riesengroßer Empathieteil mit, so gerade wenn, also beim Tribur Open Air zum Beispiel, ist direkt nebendran ein Schwimmbad und da muss er halt auch so ein bisschen abwägen, ne, jetzt nicht die Mädels die ganze Zeit im Bikini zu fotografieren oder irgendeinen ungünstigen Positionen von irgendwelchen Menschen oder eben der Typ, der gerade kotzt, dass man davon halt einfach mal absieht. So oder so. Ne?
Das ist aber, wie du schon sagst, ist ja dann eher menschliches Ermessen, was eigentlich logisch sein soll, dass man jemanden versucht zu verunglimpfen auf den Bildern.
Du, das hat aber leider nicht jeder, ne?
Exakt.
Ich glaube, bei so Konzerten hat man da noch so ein bisschen das Gute los, weil die Leute dann halt sich auf dem Bild sehen und sagen, geil, ich bin da drauf zu sehen, und dann speichern die sich das und schicken das rum und finden das eigentlich total lustig. Das hatte ich zumindest jetzt so ein paar Mal. Ich glaube aber, bei so bestimmten anderen Sachen hast du das halt nicht, und das kann halt schon sehr nervig werden. Ich meine, bei Straßenfotografie, was ich ja jetzt ganz relativ viel mache, da sind halt dann manchmal Menschen drauf, und ich glaube, dass die das dann teilweise nicht so geil finden, und bin dann immer ganz froh, dass die halt das Bild einfach nicht finden, wenn ich das dann poste. Aber ich denke mir dann halt so, ey, dann bleibt kurz stehen, wenn ihr jemanden in Kamera seht, oder geht halt aktiv aus dem Bild raus. So. Weil die sind dann halt auch wieder nicht das Zentrum des Bildes, und damit ist es halt, sorry, aber dann bist du halt drauf, so.
Ja, und also die Leute merken, also in der Regel merkt man ja, dass man fotografiert wird, und dann kann man notfalls auch mal kurz vorbeigehen und sagen, Entschuldigung, wäre es okay, mich von dem Bild zu löschen? Mhm. Und dann geht das ja auch. Also da sagt man dann ja auch nicht nein, nee, wenn man da hinkommt. Aber nee, mir ist das noch nie passiert.
Das steht außer Frage, dass wenn man darauf hingewiesen wird, man soll das Foto löschen, oder halt auch, wenn es online ist und man soll es löschen. Also absolut kein Problem. Ja. Ich wurde auch schon angesprochen auf dem Festival, da kam einer zu mir und hat dann gefragt, ob er das Foto sehen kann oder ob er drauf ist, weil er krankgeschrieben war. Und habe ich halt auch gesagt, ja, du, kein Problem, ich lösche das Foto. Also war ein geiles Bild, aber gut, lösche ich es halt.
Ich glaube, das Einzige, was ich da mal hatte, war bei einem Konzert bei uns, das war, glaube ich, Danger Dan Solo. Da hat halt eine Mutter, die mit ihrem Kind da war, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie die Familie war oder sowas, da hat die Mutter halt gesagt, dass ich aufpassen soll, dass das Kind nicht drauf ist, wo ich so dachte, ja, das ist kein Thema, da achte ich sowieso drauf, so, dass keine Kinder irgendwie so drauf sind, zumindest nicht von vorne, so. Das war, glaube ich, das Einzige, wo ich darauf mal so direkt angesprochen wurde von einer Person, die halt drauf sein könnte auf einem Foto. War aber nicht. Ich habe schon drauf geachtet. So.
Kinder finde ich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil gerade auch unser Drehbuch Open Air ist ein sehr familienfreundliches Festival, und da sind viele Kinder, und ich finde es immer arg, arg schwierig, Fotos von denen zu machen, und versuche das auch immer so von hinten zu machen oder ganz zu vermeiden. Weil das ist halt, also da werden, also verstehe ich halt auch, ne, dass Eltern irgendwie ihre Kinder schützen wollen, und da muss man halt auf jeden Fall nachfragen, ob es okay ist oder es vermeiden.
Ja, ist aber auch irgendwie logisch für mich. Also wie ihr schon gesagt habt, das ist einfach eine Common Sense, wie man so schön auf Französisch sagt. Deshalb, was ich nochmal fragen wollte, jetzt gehen wir mal ein bisschen mal in die Richtung, die Dennis mehr interessieren wird, wahrscheinlich in die technische Richtung. Wie seid ihr aufgestellt in diesbezüglich? Es sind bestimmt auch HörerInnen, die das interessiert, sowas. Das gibt's ja auch. Der Tina, was hast du für eine Ausrüstung, mal ganz grob gesagt?
Mhm. Ich habe zum
Konzert gehst.
Ich habe jahrelang mit einer Canon gearbeitet und hatte, also es ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Du weißt bestenfalls vorher, in welcher Location du bist. Wenn ich jetzt wieder meine zwei Festivals vergleiche, ist das eine relativ klein mit einer sehr niedrigen Bühne, und dann habe ich meistens eine Festbrennweite mit 85 mm. Früher habe ich halt immer ein 70-200 mitgeschleppt, also was ziemlich langes, womit ich sehr nah an die Leute rankam, so dass ich auch irgendwie Porträts machen konnte. Und was safe halt auch immer dabei ist, ist ein Weitwinkel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Open Flair fotografiere, wo die Bühne halt alleine schon 3 Meter hoch ist, brauche ich nicht mehr im Weitwinkel kommen. Da brauchst du halt auf jeden Fall ein 70-200, womit du halt ansatzweise hochkommst. Und wenn du jetzt irgendwelche, also kleineren Shows, da kannst du halt auch immer guten Weitwinkel gebrauchen. Und auch von der Kameraausstattung her, mittlerweile habe ich noch eine Sony. Und auf dem großen Festival habe ich dann immer 2 Kameras mit, wo ich zwar halt die unterschiedlichen Perspektiven, also Weitwinkel, Tele, drauf habe, und auf kleinen ist meistens auch genug Zeit und es ist entspannter, dann kann ich auch mal wechseln und kann nur mit der Sony rumlaufen.
Aber du hast dich schon, du entwickelst dich auch immer, du interessierst dich auch dafür, also du checkst jetzt mal, was neue Sachen gibt, und oder bist du da ein bisschen auf deine Sachen nicht eingefahren, aber du bist so ein bisschen Never Change Running System. Oder wie ist deine Einstellung dazu?
Wie soll ich sagen? Nicht unbedingt. Aber was ich halt mache, ist, dass vor allem, wenn ich privat auf Festivals oder Konzerte gehe und die Möglichkeit dazu habe, nehme ich immer noch analoge Kameras mit. Also ich entwickle mich nicht, indem ich mich informiere über neue Techniken, sondern ich versuche, neue Kreativtechniken einzubinden. Weil ich finde, analoge Fotografie nochmal so einen extra Kniff reinmacht. Ich arbeite auch viel mit so Prisma oder mit Licht. Deswegen ja auch so ein bisschen Lichtrausch, ne, dass ich das irgendwie so ein bisschen einbinden kann und Brechung. Und ich finde, die analoge Fotografie bringt da halt auch nochmal so einen gewissen Knack mit rein, so ein bisschen was Interessantes, was mich halt anspricht. War das verständlich? Ich hoffe schon.
Ich hab's verstanden. Ich muss bloß gerade ein bisschen an die HörerInnen da draußen. Meine Kater sind gerade aufgewacht und denken, die müssen sich jetzt gerade ein bisschen prügeln. Das kann sein, dass es vielleicht ein bisschen knackt im Hintergrund. Ich entschuldige das, aber die sind halt beide noch. Der eine ist vor allem noch klein, der wird nächste Woche erst ein Jahr alt oder so. Nächsten Monat erst, oh Gott. Deshalb entschuldige ich das. Aber zurück zum Thema. Dave, was ist deine Technik?
Mittlerweile eine Canon 90D und mein trusty Handy Sigma 18 bis 35 mm 1.8, was ein unfassbar tolles Objektiv ist, vor allem so für alles, was bis mittlere Größe geht und halt generell ja ein übelster Allrounder. Das ist auch so das Einzige, was ich tatsächlich habe, also bis auf analoge und Polaroid-Kameras. Ich will jetzt demnächst mal so ein bisschen expandieren in dem Punkt. Ich warte da allerdings noch drauf, ob ich über die Groove Station, ob ich da mit in diesem Künstlerfonds dann noch was machen kann. Wenn nicht, muss ich mir das irgendwie zusammensparen und ja, das ist so das Einzige. Also ich habe davor eine 750D benutzt mit dem gleichen Teil und halt zwischendurch mal eine M50, also alles Canon. Das war alles cool, aber vor allem die 750D ist halt dann irgendwann halt auch so, ja, man merkt, sie kommt sehr schnell an die Grenzen des Möglichen, vor allem in kleinen, dunklen Clubs. Und ich fahre damit eigentlich ziemlich gut. Ich werde jetzt dieses Jahr wahrscheinlich, wenn es stattfindet, eins der Picknickkonzerte von Landstreicher fotografieren. Da leihe ich mir von unserem Booker sein Tele und dann mal gucken, was damit geht. Das wird auf jeden Fall spannend, weil ich sowas tatsächlich zumindest in der Größe noch nie benutzt habe. Ja, also nicht sonderlich viel. Ich benutze nur eine Kamera eigentlich. Ja.
Na gut, wenn's läuft, ist doch gut. Ich finde da, ich bin wirklich immer so der Typ, Never Change the Running System, was ja, Technik genau angeht. Das ist ein bisschen so, wenn ich halt andere Sachen, wenn ich halt das Instrumente und so, wenn ich halt Musik mache, bin ich immer Never Change the Running Systems. Da kann ich das sehr gut nachvollziehen bei dir, Dave, wenn du sagst, du hast ein Werkzeug, was funktioniert und da passt
es. Ich freue mich tatsächlich auch ganz schwer mit dann neuen, jetzt mit neuen Objektiven oder sowas an und bin halt auch so jemand, der dann mal so ein Objektiv, das sich gekauft hat, halt wieder verkauft. Weil ich dann halt denke, ja, ist cool, aber entspricht nicht dem, was ich davon erwarte.
Okay, und so Stativ und so macht ihr gar nicht, ihr macht alles so freihandig?
Ja, also Stativ habe ich, aber das benutze ich eigentlich fast nie, weil ich denke mir so, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt kein extra langes Tele, wo du es brauchst, so, weil sonst alles verwackelt. Ja.
Man muss ja auch einfach flexibel bleiben. Also meistens, entweder man hat einfach keinen Platz, oder man, also gerade bei den großen Festivals, bist du halt umgerannt. Wenn du dich da mit einem Stativ hinstellst, dann stolpern alle. Also wenn ich dran denke, wenn ich vor der Hauptbühne stehe, hast du halt irgendwie mindestens mal 10 Fotografen, dann nochmal 10 mal Security und dann kommen noch irgendwelche Leute von hinten. Also
ja,
kannst du nicht machen.
Und du musst den ganzen Scheiß ja noch den ganzen Tag mit herumschleppen, gerade auf ja, dem Festival. Das kommt ja dazu, das macht's ja auch noch
undankbar. Und in so kleineren Clubs, wo es halt nicht mal irgendwie einen Wellenbrecher gibt, ist das sowieso absolut bescheuert. Sowas. Also das wäre halt total bescheuert, dann noch ein Stativ hinzustellen.
Ich habe gemerkt, die Frage war doof.
Kein Problem.
Aber wir haben es dir sehr lang und ausführlich gesagt, wie doof du bist.
Ich hab das schon gemerkt, mit jedem Wort wurde ich kleiner und kleiner hier auf meinem Sofa.
Ja, stell doch noch so ein paar Fragen, das macht Spaß.
Nee, jetzt bin ich ruhig.
Wir können auch über den Blitz diskutieren, wenn du möchtest.
Ich warte das als nächsten Vorschlag.
Ganz ehrlich, das wäre irgendwann mein Thema gewesen. Aber ich merke schon, nee, weil jetzt, wie sagt Dennis, das ist mehr deine Baustelle, sowas. Ich bin dann eher für den Gossip zuständig und du bist dann für die technischen Sachen.
Ich glaube aber, nach dem Blitz brauche ich nicht zu fragen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig viele Bands gibt, die sagen, blitz doch mal eine Runde, das finden wir auch ganz gut. Weil,
ich glaube, da muss man auch einfach mal alle anderen nochmal mitholen, warum wir das so als selbstverständlich sehen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, weil das ist einfach so die goldene Regel, die man auf allen Konzerten hat, die ein bisschen größer sind. 3 Songs, no Flash, also 3 Songs, kein Blitz, weil das halt die Künstler einfach hart abfuckt und man macht das nicht, weil ich hatte auch schon kleinere Konzerte, wo das okay war, das sind aber auch irgendwelche Puppelbands gewesen, aber ich glaube, Dave, bei euch wird das wahrscheinlich auch.
Also, also den einzigen Bands, denen das egal ist, sind so Schrammelpunk-Bands, die halt kein Licht haben, wo du das dann halt irgendwann auch machen musst, genau. Oder so Hardcore-Bands, wo sich halt eh alles eigentlich beim Publikum abspielt. Aber so generell, ich finde Blitzfotos auch super langweilig, weil es eigentlich immer gleich aussieht. Also, da ist halt. Das ist halt mal cool, aber so im Großen und Ganzen ist es halt lame eigentlich.
Du hast ja auch nicht die Gelegenheit, da auf der Bühne irgendwas einzurichten, sondern du kannst ja im Endeffekt ausschließlich diesen Frontalblitz benutzen. Und das ist halt in der Regel, wenn man da noch ein bisschen tiefer steht, hat man dann noch schön den Schatten vom Mikrofon im Gesicht. Also da hat man exakt gar nichts von.
Genau.
Das finde ich immer lustig, wenn man halt die Leute, die halt bei Konzerten sind und dann mit Handy fotografieren und trotzdem irgendwie in der 5. oder 6. Reihe einen Blitz anmachen. Du siehst einfach bloß den Hinterkopf des Vordermanns oder der Vorderfrau. Das war's.
Ich lieb's.
Und so stell ich mir auch ein bisschen gerade vor, wenn ihr halt mit einem Blitz fotografieren würdet, du siehst halt, was vor dir ist, mehr als das, was eigentlich zu sehen sein sollte.
Ja, würdest du aus so großer Distanz Blitz nutzen können wie nötig, dann würdest du halt dem Künstler gleichzeitig die Netzhaut entfernen. Deswegen lässt man das weg.
Ich finde es immer lustig und niedlich, wenn halt dann so die Leute dastehen und dann. Und aber das auch nicht checken. Die gucken sich die Bilder an und denken sich auch geil, aber dann machen sie immer weiter. Das ist halt das Nächste. Naja. Ich muss kurz ein bisschen hier meine Karte beobachten. Nee, alles gut. Alles gut. Die bringen sich nicht um. Alles gut. Ja, doch, die bringen mich um.
Dann ist es aber auch gleich ruhig.
Das stimmt. Ja, kurzer Schrei wahrscheinlich und dann ist es ruhig. Was ich eigentlich noch mal fragen wollte. Ich habe immer mit deinen dummen Fragen. Habt ihr schon mal aus einer Situation, wie ihr halt eine Band oder einen Künstler immer fotografiert habt, hat sich da mal was ergeben, Nachgang nochmal, also dass ihr irgendwie noch Auftrag bekommen habt, mal für Band-Fotoshooting zu machen?
Ja, also sowas. Band-Fotoshooting war einmal eigentlich geplant und dann kam es nie dazu und dann war halt dann irgendwann Lockdown. Aber sonst, ich habe halt eine Künstlerin darüber kennengelernt, die Tini, das ist eine Singer-Songwriterin aus Dresden. Und die fragte mich dann irgendwann, ob ich nicht ein Livestream-Konzert fotografieren will und dann machte ich das halt für dieses Kollektiv, das Neustadt Art Kollektiv, immer wieder. Und mittlerweile bin ich so deren erster Anlaufpunkt, was Fotos machen angeht. So. Also das ist, glaube ich, so jetzt das Einzige. Es gab halt mal immer so ein paar, die dann irgendwie das mal so als Postkarte gedruckt haben oder so, keine Ahnung, das mal irgendwie so in einem Video verbaut haben oder sonst irgendwas. Aber sonst gab es nichts weiterreichenderes als das. Aber das ist ja auch schon cool.
Stell mir gerade vor, du gesagt hast, Livestream fotografieren, wie du einfach vor deinem PC sitzt und einfach deinen PC fotografierst.
Nee, das war halt ein Sitzkonzert, was aber relativ schnell ausverkauft war, was dann halt noch als Livestream gleichzeitig funktioniert hatte.
Das denke ich mir. Und bei dir, Tine, ist da mal was entstanden? Oder eine längere Zusammenarbeit mit jemand?
Ich finde es total gut, dass der Dave zuerst geantwortet hat, weil ich konnte drüber nachdenken. Also nicht krass viel, es sind teilweise Freundschaften auf jeden Fall entstanden bei kleineren Bands, die ich mal auf irgendwelchen kleineren Festivals fotografiert habe. Ich habe auch ein paar, die bei meinem Bachelor tatsächlich mitgemacht haben, die ich eigentlich, also ich habe die mal fotografiert und dachte, hey, cool, ich könnte mich ja mal mit denen unterhalten für meinen Bachelor zum Beispiel. Oh Gott, irgendwas ist gerade kaputt gegangen.
Also, meine Katzen gehen kaputt.
Sind die orange und haben Streifen, deine Katzen? Kann das sein?
Warte mal, ich kann dir gerade nicht folgen, orange und haben Streifen?
Tiger, darf weil ich? Das klingt sehr, sehr groß, was da gerade randaliert.
Nee, die haben ja die haben immer so tolle Spielzeuge wie die große Tüte, wo meine PlayStation 5 drin war. Und die haben sie gerade wieder gefunden. Und mit der spielen sie gerade. Ich könnte natürlich auch schon die Tüte wegnehmen, aber das würde noch mehr rumpeln, als wenn ich sie einfach spielen lasse. Die, irgendwann sind sie gelangweilt.
Richtig. Das passt schon. Die schon zurück zu den Freundschaften mit den Bands.
Richtig. Sorry.
Okay, ich überlege aber gerade, aber sonst halt höchstens mal, dass man mal eher für also wenn dann wirklich halt nur die kleineren Bands, dass man mal irgendwie anfragt, so, ey, ich habe dich schon mal fotografiert, kann ich wieder zum Konzert kommen? Oder dass man halt, wenn man sich mal wieder sieht, mal kurz schnackt, aber halt echt nix Krasses.
Mhm. Ja, ich glaube, da muss man auch bedenken, dass ihr nicht die einzigen seid, die fotografieren, sondern in jedem Konzertort gibt es halt so 5-6 Leute, die da rumstehen. Das heißt, man müsste schon sehr auffallen, als dass man in Erinnerung bleibt als Fotograf, glaube ich. So, oh, das ist der mit der brennenden Kamera. Sowas.
oh Gott. Nee, aber irgendwie hat ja jeder hat ja irgendwie so seinen Stammfotografen meistens schon. Ne? Also da dann noch irgendwie so Quereinstieg zu kriegen, ist halt meistens schon schwierig.
Ja, das glaube ich.
Das glaube ich. Und gab es eigentlich auch mal Aufträge, die ihr abgelehnt habt, weil ihr aus moralischen Gründen oder irgendwelchen ethischen Gründen gesagt habt, nee, oder abgebrochen habt, während ihr das gemacht habt?
Nicht bei Konzerten. Sowas?
Oder, okay.
Nee, bei mir auch nicht.
Das kann ja sein, dass irgendwie ein Veranstalter mal gesagt hat, fotografiert die mal, ihr kanntet das nicht und dann seid ihr hingekommen, oder war es dann irgendwie dann doch
scheiße. Ich habe halt irgendwann gesagt, dass ich, wenn sie nichts, kein herausstechendes Merkmal haben, keine Singer-SongwriterInnen mehr fotografiere, weil das einfach ist halt, du fährst halt dahin, fotografierst 10 Minuten und kannst dann wieder nach Hause fahren, weil das die 10 Minuten, die du fotografiert hast, so sieht halt das ganze anderthalbstündige Konzert aus, so. Das ist das Einzige, wo ich dann halt irgendwann gesagt habe, mache ich nicht mehr, außer es ist halt cool. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ein Singer-Songwriter cool war, und das war Joey Cape von Lagwagon. Das ist aber auch Joey Cape, der hat auch nichts gemacht, aber er ist halt cool.
Er macht die Ausstrahlung am Ende. Oder gibt's denn Sachen, wo ihr sagen würdet, jetzt per se, das würde ich nie machen?
Freiwillig.
Say, Freiwild und
Rammstein. Onkel.
Niemals. Ich würde auch nie Ich würde auch nie so eine anstrengende Schranzband oder sowas machen wollen. Ich finde auch gerade, also die krassen Metalcore-Sachen, da würde ich es mir halt auch dreimal überlegen. Und das ist jetzt halt einfach so ein Problem, dass ich halt eine kleine Frau bin und wenn die sich da prügeln vor der Bühne und es gibt keinen Graben, also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich wirklich drüber nachdenke. A, wegen mir und wegen meiner Ausrüstung.
Das kann ich sehr gut verstehen.
Und allgemein, allgemein halt ohne Graben, so krass volle Konzerte. Man muss halt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, das Publikum kennen und wissen, ob man sich das zutraut.
Also ich habe da ja den Vorteil, vor allem früher war ich ja dann noch ein bisschen fülliger und bin halt jetzt nicht so der kleinste Mensch der Welt, habe jetzt auch nicht so das kleinste Kreuz der Welt. Aber bei Counterparts, also eine übelste Hardcore-Band, Melodic Hardcore, die ich über alles liebe und die Fotos sind auch super geworden, aber ich konnte mich nämlich nicht vor die Bühne stellen, weil ich dachte, ey, die schlagen mir einfach die Kamera aus der Hand, so, weil das ist halt wirklich krass, weil ich habe das dann die ganze Zeit von der Seite gemacht, was auch coole Fotos gab, aber es war schon sehr grenzwertig und die Leute haben sich teilweise auch benommen wie Scheiße, muss man halt einfach mal sagen. Ich hatte sowas aber auch schon mal im Gut, und zwar dieses Turbo-Startkonzert in der Tante Ju letztes Jahr im Februar, kurz vor dem Lockdown, da war ich dann tatsächlich die ganze Zeit im Pit und die Leute haben da wirklich aufgepasst, dass mir halt nichts passiert in dem Moment, das war, und haben mich halt teilweise so halb aufgefangen und sowas. und dadurch sind sehr coole Bilder entstanden. Da bin ich dann immer sehr froh, dass ich jetzt nicht klein und zärtlich bin oder sowas, weil das wäre doof.
Aber wir sind auf jeden Fall uns schon einig, dass wir keine rechten Bands fotografieren würden. Das finde ich sehr schön. Und
ich glaube, bei so straight Hardcore-Bands wie zum Beispiel Turnstile würde ich auch nein sagen, weil das ist halt einfach, die haben wenig Licht, die haben ja einfach die ganze Zeit so eine Lampe und da rennt halt das Publikum auf Bühne und springt halt runter und das wäre mir einfach auch für mich körperlich zu gefährlich.
Das verstehe ich. Glaube ich gerne.
Ja, Dennis, ich wollte gerade sagen, hast du noch was? Ich hab noch ganz viele Fragen im Hinterkopf, bloß ich überlege gerade, ob du nicht vielleicht wirklich, ich habe es erst mit der Frage gemerkt, mit dem Stativ, dass manche Fragen von mir sehr abgewatscht werden.
Ich glaube, das war gar nicht so gemeint. Ich glaube, wir haben alle drei währenddessen überlegt, wie es wäre, mit einem Stativ
tatsächlich da zu sein. Also
nicht weil es so dumm war, sondern einfach, weil wir dann halt nie drauf gekommen wären. Und dann so, ja stimmt, woran würde es scheitern? Und da sind uns sehr viele Sachen eingefallen. Das war null böse gemeint. Und ja, von daher frag ruhig. Ich glaube, niemand ist dir für eine dumme Frage böse. Im schlimmsten Fall machen wir halt kleine Scherze.
Aber und, das ich glaube, als jemand, der das nicht macht, weiß man halt auch nicht, dass Blitz halt so eigentlich nicht erlaubt ist, in Anführungszeichen. Weil natürlich weißt du das nicht, weil sagt dir natürlich keiner. Und uns als Fotografinnen sagt man das halt immer, dass das uncool ist.
Eben. Und deswegen ist es fast noch besser, wenn du die Frage stellst, weil teilweise denkst du halt einfach aus anderen Richtungen, als die beiden denken würden. Und ich denke dann auch eher so, als wie du, glaube ich.
Ja, ich finde es auch total berechtigt. Also hau raus!
Okay, jetzt bin ich überfordert.
Zu viel Lob!
Zu viel Lob auf einmal, ja, das bin ich nicht gewöhnt von Dennis.
Bitte?
Nee, habt ihr schon mal wenn ihr halt so Aufträge hattet, unabhängig von dem Fotografieren oder von eurer Arbeit an sich, die ihr macht, schon mal eine Erfahrung gemacht, die ihr müsst nicht sagen, was und was passiert ist, sondern eine Erfahrung gemacht, die euch vielleicht nachhaltig geprägt hat?
Positiv oder negativ?
Beides.
Also negativ so einiges, das war dann aber, es hat mich nicht geprägt, aber es hat mich halt lernen lassen, so, dass ich einfach einen Scheiß darauf geben sollte, was gerade jemand von mir hält. Dass dann halt so Leute halt sagen, ey, kannst du jetzt mal aufhören zu fotografieren, wo du gerade mal 5 Sekunden vor denen standest, wo ich mir so denke, ey, Kumpel, geh gleich wieder weg, das solltest du aber vielleicht in deinem Schädel auch mal realisieren, dass ich hier nicht die ganze Zeit stehen werde. Oder zumindest nicht die ganze Zeit die Kamera hochhalten werde. Bis hin, schon mal ein, zwei Mal so Leute einfach blind auf die Fresse hauen wollten, wegen der Kamera. Das sind halt so Momente, wo man sich so denkt, ey, das ist schon scheiße so, aber ich kann das jetzt nicht, ich darf das jetzt nicht so in meinem Kopf haben und man muss dann halt einen Fick darauf geben und halt einfach am besten weggehen, weil wenn du dir das halt zu Herzen nimmst, dann hast du halt irgendwann einfach, dann fotografierst du halt nicht mehr so, also nicht mehr gerne so, und dann machst du das irgendwann nicht mehr und das wäre halt auch doof. Ja, und ich habe gemerkt, dass einige Fans halt einfach, also von bestimmten Bands halt einfach scheiße sind. Das merkt man, glaube ich, bei sowas relativ schnell.
Ich würde, aus Interesse würde ich jetzt fragen, wer, aber ich mache es lieber nicht. Weil dann.
Es sei denn, du hast natürlich jetzt so ein plakatives Beispiel, wo du sagst, die will ich eh wieder fotografieren, deren Fans kann ich auch beleidigen.
Nein, also ich natürlich ist das hier jetzt kein Podcast, den jetzt irgendwie 1500 Millionen Leute hören, wo man, aber es kann ja relativ schnell passieren, dass sich das rumspricht, deswegen würde ich halt keinen Namen nennen, aber es gibt halt so.
Nee, vollkommen okay, deswegen sagte ich extra so, ob jemand, den du eh nicht mehr siehst.
Aber es gibt halt so Bands, wo die Fans es geil finden, dem Fotografen Bier überzukippen. Absichtlich. Wo ich mir so denke, ey, Alter, das Zeug, was ich hier gerade in der Hand habe, ist irgendwie 2.000, 3.000 Euro kostet das. Ich glaube nicht, dass du das so einfach bezahlen kannst. So. Und du willst das auch einfach nicht bezahlen. So. Sowas halt. Oder halt, keine Ahnung, wenn man halt mal schnell vorbei will, dass man dann halt auch einfach mal sich durchdrängelt und dass man dann halt, geschubst wird, so, wenn man halt so eine Kamera in der Hand hat, ist auch super geil. Das war jetzt aber weniger wegen den Fans, das war wahrscheinlich einfach nur einer, der sich dachte, ich will jetzt hier die Band sehen, geh doch hinter mir vorbei, so, aber es ging halt einfach in dem Moment nicht hinter ihm vorbei, sondern vor ihm. Ja, sowas. Oder halt, wenn man halt einfach Fotos macht und jemand sagt, hey, jetzt hör mal auf Fotos zu machen, geh mal hier Moshpit mit und der einem dann auf die Fresse hauen will, weil er komplett besoffen ist. Hatte ich auch schon. Ja, es ist alles total spaßig, ja.
Ja, aber da ist wahrscheinlich sind das so die negativen Erlebnisse, die mehr in Erinnerung bleiben. Und die ganzen vielen positiven Erlebnisse werden
einfach ganz groß. Das sind vor allem auch negative Sachen, die dir auch ohne Kamera passieren können. Also ich wurde auch schon abseits von Konzerten, wo ich Fotos gemacht habe, geschubst oder mir wollte irgendwie auf die Fresse hauen oder sowas. Das passiert halt. Man muss damit halt rechnen, weil das Alkohol im Spiel und dann passiert sowas halt. Ich lasse das auch einfach nicht mehr an mich ran in dem Moment so.
Als du das gesagt hast mit dem Bier überschütten, ich bin ja kein Fotograf, ich war auch mal im Konzert, ich glaube, das war bei Refused oder so, da hat mir auch einer komplett sein halbes Bier über den Kopf geschüttet, weil er Bock hatte. Naja, da habe ich halt das war am Anfang des Konzerts, war ich ja die ganze Zeit abgestunken wie so Sau. Na egal. Und bei dir, Tine, ist da mal irgendwie was passiert oder was, wo du gesagt hattest, das will ich nicht nochmal erleben?
Tatsächlich gar nicht mal so. Also,
das klingt schön.
Ja. Außer halt wirklich mal so. Vielleicht ist es hier auch wieder das Ding, dass ich eine Frau bin, dass dann und klein, also jetzt nicht super groß bin, dass also eher, dass die Leute sagen, ja, geh doch mal kurz vor, weil ich meistens dann auch sage, so, ey, kann ich mal kurz ein paar Fotos machen, ich bin dann auch gleich wieder weg. Oder halt dass die Leute über mich drüber gucken können. Dass ich da nicht so Probleme hatte und weil ich halt hauptsächlich immer im Graben gearbeitet habe. Heißt, dass sowieso vor der Bühne Platz ist, dass es abgesperrt ist durch einen Wellenbrecher und dass man halt gar nicht mal so diesen Moment hat, dass die Leute groß an dich rankommen. Aber ich habe viele positive Erinnerungen und Sachen, die mich geprägt haben, das klingt total kitschig und irgendwie. Es ist aber auch so, dass so ganz viele Momente, die einen so mit so Liebe erfüllen, weil das ist, was einen Spaß macht. Weil ich erzähle das auch immer wieder. Es gibt auf dem kleinen Festival in Trevo gibt's immer diesen Moment sonntags abends, wenn alle total müde und verkatert sind. Aber dann spielt immer jedes Jahr eine Band, die gute Laune macht. Und dann kommt dieses warme Abendlicht durch die Blätter und der Staub weht hoch, weil die ganzen Leute so tanzen. Und es ist einfach total schön, wie das Licht sich bricht. Die Stimmung ist gut, der Platz ist voll. Und das auf der kleinen Bühne, weil alle diese Band lieben. Und das sind so diese schönen Momente, die man mitnimmt und an die man sich immer so erinnert. Weiß nicht, könnt ihr das so nachvollziehen?
Voll.
Ja, ich glaube, so positiv ist, glaube ich, auch mehr hängen geblieben als negativ. Ja. Das ist ja klar. Also, mal jetzt abseits von fantastischen Bildern, die dann ab und zu mal bei rumkommen, also ich glaube, so die besten Momente für mich als Fotograf sind dann halt, wenn ich ein Foto mache, mir das angucke und es halt schon in der Vorschau geil aussieht und ich mich halt einfach innerlich so sehr freue, das nachher nochmal zu sehen und das dann noch besser zu machen. Aber halt auch diese Momente, wenn dich Leute wiedererkennen und dir halt sagen, wie cool deine Fotos sind, das hatte ich tatsächlich einmal direkt, das war so ein kleinerer Singer-Songwriter, der hat bei uns gespielt für, ich glaube, das war damals Lifeline bei uns, wir haben so Shampoo-Shows bei uns, heißt das, die spenden immer so für Flüchtlingszeug und das war halt so ein Special-Ding und ich habe halt die Fotos gemacht und die waren übelst krass und dann hat er die halt am nächsten Tag repostet und dann war der am nächsten Tag aber nochmal im Laden und ich musste halt arbeiten, hatte halt Bar und dann hat er mich wiedererkannt und der hat mir halt auf die Schulter geklopft und war halt einfach so total begeistert und hat gesagt, ey, das ist übelst krass, Alter, voll geil, danke, kann ich die Fotos haben und sowas. Und sowas ist halt so ein Moment, wo man sich halt denkt, ey, das, was du da machst, ist halt echt cool und du machst das halt richtig so. Und das ist halt, das zieht sich halt durch. Also das ist bei bestimmten KünstlerInnen ganz krass, die so einen übelsten Personenkult haben, wie jetzt Tobostadt. Tobostadt hat ja vor allem auch in Dresden eine unfassbar krasse Fanbase. Und die Leute fangen dann halt einfach an, dich auch zu erkennen und dich halt zu feiern und dir halt Hallo zu sagen, so auf der Straße, wo ich mir denke, ey, ich hab bin halt kein Promi, so. Ich bin nur der Typ, der das Foto gemacht hat. Aber es ist schon cool, wenn die Leute dich halt deswegen wiedererkennen. Das ist halt schon so ein krasser Moment irgendwie.
Das ist cool.
Ja.
Habt ihr auch, das ist keine Scherzfrage, das meine ich wirklich ernsthafte Frage, habt ihr auch Bilder, die ihr gemacht habt, bei euch selber in den Wohnungen hängen oder in den Zimmern?
Lustig, rechts von mir, ich kann ja gleich mal ein Foto davon machen, hängt einfach eine Wand voll mit meinen Konzertfotos.
Okay. Ja, ich habe auch tatsächlich diverse in meinem Zimmer so ein bisschen verteilt. Also ja.
In meinem Wohnzimmer ist auch eine Wand voll mit so DIN A4 großen, kleinen, bedruckten Leinwänden mit meinen Fotos.
Ich schicke jetzt das Foto in die WhatsApp-Gruppe.
Okay. Ich werde das dann auf unseren Social Medias posten. Und cool.
Nee, aber das ist halt, glaube ich, schon so ein bisschen selbstverliebt, aber in dem Moment kann man auch einfach sagen, es sind halt einfach gute Fotos und wenn ich jetzt irgendwie ein gutes Landschaftsbild habe, hänge ich es mir auch in die Wohnung.
Ich finde halt auch, also was du auch gesagt hast, dieser Moment, wenn du auf die Kamera guckst und feststellst, scheiße, das Bild ist genau so geworden, wie ich es wollte, das ist so ein gutes Gefühl, ja. Und dann freut man sich halt auch drüber und dann hängt man sich die halt auch gerne auf und das sind halt auch einfach gute Fotos, wenn ich jetzt das mal so sehe, dann sind das schon auch sehr gute Fotos und warum sollst du dir die nicht aufhängen? Also du machst das Fotografieren ja auch, weil es dir Spaß macht und das würdest halt nicht, wenn du am Ende halt 460 schwarze Quadrate hättest.
Ja, und das ist auch... Also ich mache jetzt mal ganz, ganz fiese Eigenwerbung. Eine gute Freundin und ich, die Claudia, wir machen demnächst eine Ausstellung, fototechnisch mit Konzertfotografien. Und wir haben ein, zwei KünstlerInnen dazu gekriegt, dass sie Fotos, die wir halt auf A1 drucken, signieren. Also das ist noch nicht passiert, weil Corona verschiebt es halt immer weiter nach hinten. Aber zum Beispiel Turbostart machen das auch. Und mit einem Turbostart hat das Foto, das ich sehr liebe, wo ich mir also denke, ach, das würde ich am liebsten einfach selber kaufen. Von mir selber.
Erzähl mal mehr drüber, Dave. Erzähl mal mehr über die Ausstellung.
Wir machen halt, also ein Kumpel von mir, der Tobi, der hat einen Plattenladen eröffnet in Dresden. Und der stellt halt immer so Sachen aus. Und wir haben halt gesagt, komm, dann machen wir stellen halt auch mal aus. Und wir verdienen, also wir wollen daran kein Geld verdienen, sondern alles, was halt dann ins Positive geht, spenden wir halt an Mission Lifeline, weil wir halt daran im Moment, da in dem Moment nicht dran verdienen wollen und halt einfach sagen, ey, wir wollen halt einfach das wieder reinkriegen, was wir ausgegeben haben und mehr nicht, so. Und den Rest spenden wir halt. Und dann haben wir halt verschiedene Leuten geschrieben, so. Also wir wollen die Fotos benutzen und es wäre halt cool, wenn ihr das halt signieren könntet. Wir schicken euch das zu und das bezahlen wir auch und das wird dann halt versteigert, dieses eine Foto und halt, man kann dann halt das Foto in der Größe A1 halt kaufen, so zum Hinhängen. Und das steht halt jetzt noch, das ist auch relativ krass konzipiert. Da stehen halt, also wir hatten halt auch schon eigentlich schon KünstlerInnen gebucht dafür. Das ging halt jetzt natürlich alles nicht so. Das steht halt jetzt noch in den Sternen, wann das gemacht wird. Der eigentliche Termin wäre jetzt dann gewesen. Also eigentlich war es März, dann war es jetzt Anfang Mai. Könnte man, glaube ich, jetzt auch erstmal vergessen. Ja, das wird irgendwann stattfinden. Das ist...
Ja, sehr cool. Ja,
also das wird cool.
Geil. Geil, sag auf jeden Fall mal Bescheid. Ich würde mal vorbeikommen.
Mach ich.
Ich überlege die ganze Zeit, von welchem Künstler ich Mission Lifeline kenne. Aber... hat Bosse da auch seine Finger mit im Spiel? Kann
ich
das sein?
Ich glaube.
Den kenne ich immer so aus Charity-Ecken.
Also Bosse hat auf jeden Fall seine Finger bei Viva Con Aqua im Spiel, das weiß ich. Ob er bei Lifeline seine Finger im Spiel hat, da bin ich mir gerade unsicher.
Gut, ja, aber ist ja auch nicht so wichtig.
Also ich glaube, sehr, sehr viele KünstlerInnen haben das. Also ich glaube, die...
Ja, eben, genau. Aber, ja, gut. Nee, aber das werden wir dann auch über unsere Social Media Accounts teilen.
Das ist sehr, sehr lieb.
Dass das möglichst weit verbreitet wird, das finde ich sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall. Ich habe mich gerade den Google Meister angeschmissen, was halt, wurde, weil mich auch interessiert hat, welcher Künstler du meintest. Ich habe aber noch nichts gefunden, beziehungsweise gibt es halt so viele, die sich damit identifizieren, was ich auch sehr cool finde. Und ja. Ich habe zum Beispiel Viva Con Aqua zum ersten Mal, weil du es gerade angesprochen hast, über einen Fotografen beim Highfield 2007 oder 8 kennengelernt. Der hatte nämlich dafür Werbung gemacht. Der hatte auf, so eine Weste an und da stand immer Viva Con Aqua drauf und spendet. Und da habe ich ihn einfach mal angequatscht. Da hat er mir jetzt zum ersten Mal erklärt, was Viva Con Aqua ist. Bis dahin kann ich das einfach nicht. War das schon so früh? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann aber gewesen sein, ja. Das war so ganz am Anfang. Da konnte das, kann das wirklich noch kein Mensch. Da haben auch die Ärzte gespielt, stimmt, und die haben dann abends, ja, abends gesagt, wir sollen die Becher
spenden. Da gibt es auch eine legendäre Szene von, ich glaube, es war Highfield oder was sogar im Schlachthof. Keine Ahnung, da sind die ja immer mit diesen großen Tonnen und da hieß es halt, ey, eure Becher gehören euch jetzt nicht mehr, ihr dreht euch jetzt mal alle in die Mitte, da seht ihr die Viva Con Aqua Leute winken mit ihren Fahnen und dann auf drei werfen wir alle Becher halt da in die Richtung und dann flogen wirklich so, keine Ahnung, 1000, 2000 Becher in die Richtung von diesem Ding und es war tatsächlich sehr, sehr beeindruckend und die sind auch ab und zu mal bei uns in der Grußstation gewesen, das sind tatsächlich sehr, sehr liebe Menschen von Viva Con Aqua.
Das stimmt. Also alles, was ich mit denen bisher in Begegnung hatte, war auch genauso. Ich weiß, dass auf dem Dendemann-Konzert in Hamburg haben die auch einen großen Stand gehabt und haben uns dann gebeten, dass wir sie mal fotografieren, weil irgendwie gerade noch nicht so viel los war. Also ey, wenn ihr die Gelegenheit habt, haben wir sogar einen Aufkleber für gekriegt, was nicht nötig gewesen wäre. Eigentlich immer sehr nette, sehr witzige Leute, mit denen man auch immer guten kurzen Schnack halten kann. Und ich habe, glaube ich, auch von Konzerten, wo die waren, auch wenige Becher mitgebracht. Höchstens, wenn ich ihn einfach mal selber behalten wollte, dann habe ich vorher schon zwei eingeworfen.
Und halt, was bei denen auch immer cool ist, die haben halt Bock auf die Konzerte. Das ist halt nicht so, was die halt dastehen und einfach nur dastehen, um da zu sein, sondern und so T-Shirts zu verkaufen, sondern die haben halt einfach Bock auf die Konzerte, auf die sie gehen.
Ja, total. Total. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendwer hat das auch mal von der Bühne aus gemacht. Er hat sich hingestellt und gesagt, so, ihr habt jetzt die einmalige Chance. Es könnten Kraftklub oder die Ärzte gewesen sein. Einer von beiden. Kraftklub. Entweder halt Felix oder Kraftklub.
Na gut, ich meine, dann bewerft ihr jetzt, schon gesehen. Ja.
Genau, dann bewerft ihr jetzt alle Felix mit eurem Becher. Ihr habt jetzt die Gelegenheit und sonst nie wieder. Und das haben dann natürlich auch alle gemacht. Und ja, sehr, sehr schön. Und so einfach helfen zu können und dabei auch noch Spaß zu haben. Was will man mehr?
Ich habe aber auch das Gefühl, also jetzt mal ab, wir driften jetzt mal ein bisschen ab, weil das gerade voll interessant ist, das Thema für mich, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass dieses Charity-Ding von Bands in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren extrem gestiegen ist. Oder ist das bloß so ein Eindruck von mir, dass es halt Ende der 90er, Anfang 2000, also Charity von Bands noch nie wirklich so ein Thema war? Oder irre ich mich
da? Ich glaube, es kommt da ganz krass auf die Bands an. Also es gibt Bands, die das schon immer hatten. Also es gibt halt ganz viele Bands, die halt schon immer irgendwen dabei hatten, die sich so eingesetzt haben. Zum Beispiel ZSK, also der Frontmann von denen, der ist ja der Mitbegründer von Kein Bock auf Nazis und da sind die halt immer dabei. Aber in den letzten Jahren hat sich das halt so sehr ausgeweitet, dadurch, dass halt andauernd Leute halt dazukommen und halt dann halt auch einfach Bands aufspringen, dann gibt's halt wieder irgendeine neue Organisation, die halt was machen will, die nimmt man dann wieder mit und sowas. Also ich glaube, es kam auf, aber es war, glaube ich, schon immer da, nur nicht in dem Umfang, wie es jetzt ist. Also ich weiß, dass ich auf Festivals war, wo halt Viva Con Aqua zwar da waren, da hatten die aber zum Beispiel diese Tonnen nicht, sondern waren halt einfach nur so mit dem Stand da und haben so Flyer verteilt oder sowas. Oder halt, ich weiß noch, als die Hardcore Help Foundation mal noch ganz klein war, und einfach nur so ein, zwei T-Shirts verkauft und heute haben die halt einfach mega große Stände und kriegen halt übelst viel Klamotten gespendet bei Festivals. So. Also da, ich habe auch schon mal zu meinem letzten Impericon-Festival, wo ich hingegangen bin, habe ich einfach einen alten Klamottensack gepackt und habe den da halt gespendet, so. Weil die halt immer für, ich glaube, Menschen in Afrika halt Klamotten sammeln und die halt dann da hinschicken. Das ist halt cool. Und da dachte ich so, ey, dann bin ich halt auch die alten Klamotten los und muss die nicht irgendwie hier in Altkleidercontainer schmeißen, so das Humana oder so, die für das Dreifache verkaufen, wie ich es damals eingekauft habe. Aber ich glaube, es ist schon gestiegen, aber es war bei bestimmten Bands, glaube ich, auch schon immer da.
Oder ist der Aspekt Social Media, der einfach dazugekommen ist,
das sowieso,
der verbreitet es halt auch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Früher war das einfach wahrscheinlich nicht so bekannt. Also ich weiß zum Beispiel, dass Bands wie Radiohead oder Coldplay und so am Anfang viel diese Free T-Bait-Sachen unterstützt haben. Da gab es auch ganz viele Konzerte und Veranstaltungen. Oder Pearl Jam immer für Seenotrettung und sowas sich eingestanden haben und sowas. Es gab schon, hast schon recht, habe jetzt auch ein bisschen nachgedacht in meinem Kopf, in meinem Kleinen. Und es gab schon, aber ich glaube, dass diese Social Media Sache das alles noch ein bisschen ausgeweitet hat und diese kleinen Organisationen, die halt jetzt doch größer sind, ein bisschen haben wachsen lassen. Es wird immer noch kleine Organisationen geben, zum Glück. Und die es halt hoffentlich weiter wachsen werden. Das ist eine ziemlich coole Sache. Und ja, Aber wie gesagt, ich finde das super interessant, auch mal zu mal drüber zu reden, über diese ganzen Charity-Sachen, weil wie Dave halt auch meinte, erst, es gibt ja auch solche Aktionen. Ich fand das echt beeindruckend von dir, wie du meintest, dass du trotzdem ein Ticket kaufst, obwohl du halt dort arbeitest. Das finde ich halt ziemlich cool. Das ist für mich auch eine Art Charity in Anführungsstrichen, weil eine Band lebt davon. Und leider Gottes lebt die mittlerweile davon. Und habe ich letztens auch eine schöne Doku gesehen über das Partisan Festival auf YouTube. Und da hat auch der Booker gesagt, dass die Gagen der Bands in den letzten 10 und teilweise um das 4-5-fache gestiegen sind. Aus dem Grund, weil die einfach durch Plattenverkäufe nichts mehr verdienen. Das ist halt schon hart. Also deshalb können da wirklich bloß nur die ganz großen Major-Festivals sich die ganz großen Major-Bands leisten.
Das war auch, glaube ich, also ich glaube, es war Why She Sleeps, die da mal so eine Aktion hatten. Die haben ein T-Shirt, wo drauf steht, dass dieses T-Shirt, das äquivalent zu irgendwie 5000 Spotify-Streams ist. Und das T-Shirt kostet irgendwie 25 Pfund. Wo ich mir halt denke, ey, das ist schon krass. So. Vor allem, wenn du halt jetzt irgendwie ein kleiner Künstler bist, ist das halt so, das bringt dir gar Spotify nichts. Spotify ist einfach so.
Werbung für dich.
Und ich bin ja jemand, der vehement immer noch Platten kauft und so, aber es halt trotzdem halt dann viel auf Spotify hört. Und ich sag halt auch allen so, ey Leute, hört euren Scheiß nicht nur auf Spotify, sondern kauft ihn auch. Und wenn ihr ihn nur digital kauft, so, dann kauft ihr ihn halt digital, aber kauft euch Alben, die ihr geil findet, so. Weil wenn ihr das nicht macht, dann gibt's irgendwann vielleicht diese Bands nicht mehr, so, weil die nicht mehr spielen können, weil die kein Geld haben. Und das ist halt jetzt gerade noch viel, viel schlimmer geworden. Ich merke das ja selber, ich arbeite ja nur in einem relativ kleinen Club. Wir haben jetzt Glück, dass wir halt keine Miete bezahlen müssen oder sowas, weil dem Besitzer dieser ganze Hof und so, wo das alles ist, halt gehört und die Gebäude. Aber es gibt ganz viele da draußen, die das nicht haben. Und ich sage jetzt halt auch, ey, wenn das jetzt keine Tickets sind, die irgendwie 50, 60 Euro kosten, gebt die nicht zurück, weil das ist einfach scheiße. So, das ist Geld, das halt die Veranstalter und die Clubs gerade nicht haben und euch zurückgeben müssen. Und das ist halt so. Also ich habe da halt auch ein, zwei Mails gekriegt oder Nachrichten so bei Instagram, wo ich halt schlucken musste, wo die Leute meinten, also ich habe halt gesagt, dass die Leute, also als Groovestation-Account, dass die Leute ihre Tickets vielleicht behalten sollen, auch wenn das Konzert vielleicht abgesagt wurde und halt das Geld nicht zurückverlangen sollen, wo halt einige wirklich meinten, sicherlich nicht, und da gibt's dann demnächst ein Gratisbier, wo ich mir halt so dachte, ey, fuck you, ey, das nervt mich so, dass halt die Leute das für selbstverständlich halten, dass wenn das Konzert nicht stattfindet, dann kriege ich halt mein ganzes Geld wieder. Und halt auch Leute, die sich jetzt gerade über Eventim aufregen, dass die irgendwie 10% behalten, wo ich mir so denke, ja, die müssen aber auch alle von irgendwas leben.
Genau das, also weil wenn es halt dann wieder losgehen soll, gibt es dann also so unterhalb von den Ärzten irgendwann keine Bands mehr.
Richtig.
Na gut, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber
ja,
es kann sich halt nicht jede Band leisten, jetzt einfach mal 2 Jahre gar nichts zu machen. Weil das Problem ist ja auch, wenn du ein Album rausbringst und jetzt nicht gerade Casper bist, dann kriegt das ja auch kaum einer mit, weil du kannst ja nirgendwo hin für Promo groß und das ist halt ein Riesenproblem. Und deswegen sehe ich halt auch zu, dass ich da Platten kaufe, Tickets behalte und einfach gucke, was passiert. Einige Tickets kriegt man halt automatisch zurück.
Ja.
Da kann ich dann auch nichts machen, aber andere Sachen, also ich hätte nicht nachgefragt. Deswegen, und ich fand es halt so dreist, dass dann ein Verein wie Borussia Dortmund hingeht und seine Fans bittet, also die haben ja irgendwie so einen Battlebrief geschrieben, so nach dem Motto, ja, ihr kriegt das natürlich alles zurück, aber es wäre schon besser, wenn ihr uns auch ein bisschen was da lasst. Und da denkt man, Moment mal, ihr verdient hunderte Millionen von Fernsehgeldern, aber die ganze Clubkultur stirbt ab, aber ihr seid der Meinung, ihr müsstet auch noch zusätzlich noch das Geld von den Fans behalten, die nicht kommen.
Ja, das ist halt so, sich damit zu vergleichen, ist so eine Farce, weil die Bundesliga läuft weiter so, die Sponsorenverträge laufen weiter. Und die Clubkultur liegt jetzt seit anderthalb Jahren fast brach und kann halt fast gar nichts machen. Und denen wurde halt auch einfach ewig nicht geholfen. So, die mussten sich halt selbst helfen mit irgendwelchen Spendenkampagnen. Und dann noch sich hinzustellen, das ist ja genauso wie jetzt irgendwie Lufthansa zum dritten Mal irgendwelche Hilfen kriegt, wo ich mir so denke, ey, das ist ein Milliardenunternehmen und ich als Student krieg halt nix so. Das ist halt unfassbar. Ja.
Darum, das ist alles sehr, sehr undankbar.
Ja, das ist halt ein Downer, ist es sowieso. Wir sind ja alle vier, wie wir hier sitzen, zwar weit entfernt, aber trotzdem große Fans der Konzertkultur und Konzerte generell, große KonzertgängerInnen. Und natürlich wünschen wir uns, dass es bald wieder weitergeht. Und das klingt jetzt so abschließend, das will ich eigentlich gar nicht machen. Gott, nee, aber ich habe jetzt auch wieder, wie gesagt, durch diese ich habe jetzt mein Purgeon-Ticket, ich wäre dieses Jahr wieder auf Purgeon gegangen, was natürlich verschoben wurde auf nächstes Jahr. Natürlich, und wir haben gleich gesagt, obwohl das Ticket über 100 Euro kostet, haben wir gesagt, das ist Quatsch, das zurückzugeben. Erstens, weil wir es sowieso wiederholen würden. Und zweitens, weil es halt gerade in so einer Lage ist, selbst diese, der Veranstalter, egal wie groß der Veranstalter auch am Ende ist, auch wenn es der Lieberberg oder FK Scorpio sind, die halt wirklich riesengroße Veranstalter sind, die Dimensionen sind die gleichen, die Dimensionen sind bloß anders.
Vor allem haben die auch gerade trotzdem, das muss man sich mal überdenken, diese großen Veranstalter haben ja trotzdem gerade finanzielle Probleme, weil die einfach keine Einnahmen generieren, so. Und das ist halt übelst krass, sich vorzustellen. Das ist halt genauso wie, mir tun halt auch die ganzen Bands leid, ich wäre halt letztes Jahr wie immer zu Enter Shikari gegangen und die haben halt letztens gesagt, dass die von ihrem neuen Album, das letztes Jahr rausgekommen ist, im April, die Songs noch nicht einmal live spielen konnten. Und ich denke mir halt so, was muss das für ein scheiß Gefühl sein, wenn du so ein geiles neues Album hast und diese Songs einfach nicht live spielen kannst. So. Das muss einfach so scheiß, also das kann ich mir halt nicht vorstellen, weil ich bin kein Musiker, aber ich kann mir halt vorstellen, wie unfassbar scheiße das sein muss, wenn du halt seine Lebenszeit so ein Album machst und halt teilweise so Sachen schreibst, die dann halt live besonders geil klingen und dann darfst du es halt einfach nicht live spielen, außerhalb von irgendwelchen Livestreams, wo das halt einfach nicht so kommt, wie es soll.
Ich habe auch
oder noch anders, oder, sorry.
Ich habe auch schon von voll vielen gehört, die letztes Jahr irgendwie ein Album released haben und dann halt irgendwie so in dieser Anfangsphase, dass es eigentlich total für einen Arsch ist, weil du kannst keine Promo machen, es kriegt keiner mit, du kannst nicht spielen. Und gerade die kleineren Bands, wenn nicht eben wie die genannten Beispiele, die eh schon groß sind, das geht unter. Das zählt nicht. Das kannst du in die Tonne kloppen. Und das ist halt auch einfach fatal.
Ne? Da gibt es ja noch, wie Dennis erst meinte, so, es gibt entweder diese Ärzte-Bands und die ganz kleinen Bands, da gibt es auch diese Zwischendrin-Bands, wie halt auch Enter Shikari eine Band ist, finde ich. Aber wie auch zum Beispiel Tokotronic in Deutschland eine Band ist, die halt irgendwo dazwischen ist, zwischen Underground und dann trotzdem Mainstream. Und die haben seit Anfang Januar ihr Album fertig gemastert da liegen. Das ist fertig. Aber die bringt es nicht raus, weil sie es einfach nicht, wie Tine schon meinte, keine Promo machen können. Und das geht bloß nicht denen so, das geht ganz
viel. Und ich meine so vor allem so, also sorry.
Und ich... Nee, ich wollte bloß sagen, ich hab einfach bloß ein bisschen Schiss, abgesehen von den ganzen Konzerten und so, aber dass viele Bands auch auf der Strecke verdursten.
Werden so.
Das ist halt ein bisschen scheiße.
Ich meine, wie oft habe ich mir bei einem Konzert von der vom Subort ein T-Shirt oder eine Platte gekauft, weil ich die geil fand, so. Und das war dann so das Einzige, wo ich dann halt gesehen habe, ey, die Band ist voll gut, die höre ich dann halt privat, die hätte ich sonst wahrscheinlich nicht entdeckt, so. Natürlich gibt's da immer so einige Bands, die dann irgendwie halt total dann rausstechen und dann halt übelst groß werden, aber das ist halt die Seltenheit, so. Und dafür ist ja dieses Vorband-Sein auch da, dass du dich halt selbst promotest, so, vor allem wenn das jetzt irgendwie noch ein kleinerer Club ist, so. Oder halt dann so das, so halt die erste große Erfahrung. Ich meine, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob euch die Band Fever Free 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 was sagt, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören.
Ja. Oh mein Gott,
absolut großartig. Ich glaube, dadurch, dass die Vorband von Bring Me the Horizon waren, das hat denen so einen Schub gegeben, dass sie einfach jetzt unfassbar krass sind und unfassbar gehypt werden. Wenn das nicht gewesen wäre, vielleicht würde man die immer noch nicht so wirklich kennen. Ich meine, man kennt ja den Frontmann von seiner ersten Band, Let Live, aber von denen, dieses gibt's halt nicht mehr. Und das ist halt, die haben halt auch nicht so viele Leute jemals gehört, obwohl die super sind. Aber das ist halt so ein Fall, wo halt so ein Supportplatz so viel bringt und das gibt's halt gerade alles nicht. Und diese Bands, die werden jetzt gerade einfach übersehen, ohne dass man sie halt übersehen will. Und das ist halt einfach scheiße.
Ja, und vor allem, man will sie ja auch unterstützen. klar unterstützt sie, indem er Platten kauft, Merch kauft. Das mache ich ja auch. Ich kaufe auch Platten und kaufe auch Shirts und so. Ich will aber, wie Dave auch sagt, mal wieder auf dem, oder wenn die halt ein neues Album haben oder neue Sachen auch haben. Und ich würde das ja, ich kaufe auch Platten und ich kaufe auch alles Mögliche. Und ich kaufe manchmal sogar Platten doppelt und verschenke die auch weiter. Ja, same. Wenn ich halt Sachen toll finde. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit Arlo Parks gemacht. Da habe ich mir noch eine Platte gekauft. Die habe ich einer guten Freundin geschenkt zum Geburtstag. Weil ich die einfach toll finde, die Frau. Und das ist eine Künstlerin, die gehört supported, aber geht halt leider nicht aus der aktuellen Situation heraus. Und ich finde aber auch, es ist so ein bisschen, klar, Corona macht alles viel, viel schwerer. Es hat, davor war aber auch schon so diese Müdigkeit in Support ein bisschen. Dass ich glaube, Spotify, so bequem ist, ich nutze es ja auch jeden Tag, Spotify. Das will ich, da will ich mich gar nicht davon freisprechen. Den Schritt weiter denken halt viele nicht. Das ist halt, das haben auch viele davor, schon vor Corona nicht gedacht, den Schritt weiter. Ich finde, es ist ein bisschen dieses legale Downloaden, wie man früher über Casa oder Emule oder alles mögliche runtergeladen hat oder BitTorrent, so streamt man jetzt, aber auf eine legale Weise, aber letztendlich kommt beim Künstler oder der Künstlerin auch nicht mehr an, viel mehr. Es gibt so eine schöne Rechnung von der Band Portishead, die ja wirklich relativ groß sind, die haben irgendwie mal vorgerechnet, dass irgendwie, die sind eine dreiköpfige Band und mit einem riesengroßen Entourage dahinter und dass irgendwie 12 Millionen Klicks auf Spotify gerade mal eine Person davon ernährt im Monat. Das ist halt schon hart. Hm.
Ja, und wenn du da drunter bist, was die Möglichkeiten angeht, und viele sind unter den Möglichkeiten von Portishead, kannst du dir ausrechnen, wenn die Band da noch größer ist, was davon hängen bleibt. Und das ist halt echt nicht die Welt.
Ja, es ist halt so ein Spagat, so ein moralischer Spagat zwischen, ich supporte die Band ja doch irgendwie, weil ich sie ja höre, aber dann auch wieder supporte ich sie nicht, weil ich halt kein Geld dafür bekomme. Das ist halt wirklich, ich bin da auch noch ein bisschen so ein Zwiespalt, aber letztendlich, ich bin ja auch jemand, der, wie gesagt, auf Konzerte geht, oder sind wir ja alle, Platten kauft und die Bands unterstützt. Das finde ich halt ziemlich gut. Und das Appell an euch alle, macht das bitte auch.
Ja.
Sonst gibt es irgendwann unseren Podcast auch nicht mehr. Und das wäre ja schade. Wir haben jetzt für ein Jahr bezahlt. Das muss ja auch irgendwo noch reinkommen.
Also ich glaube, die einzige legitime Ausrede, die ich dabei habe, ist halt so, wenn du halt so dann US-amerikanische KünstlerInnen hast oder aus Australien, dass die halt dann nur irgendwie einen Bandcamp-Shop haben, wo dann der Versand irgendwie 80 Euro kostet. Das ist was anderes. Nehme ich dann aber teilweise dann auch noch auf mich, so ab und zu mal. Ist halt dann so, ist schon geil, aber A, ist die Plattenfarbe viel geiler als hier in Deutschland und B, gibt's die gerade nur so anders. Aber das ist halt so ein übelster Blocker dann in dem Moment. Man muss sich dann aber auch manchmal so bedenken, so, ja, vielleicht kaufe ich mir dann Kaffee weniger und unterstütze halt lieber die Band, dass sie sich einen Kaffee mehr kaufen kann.
Ja, genau. Aber als du jetzt hier das Australien angesprochen hattest, da machen jetzt ganz viele Bands Anfang April, dann haben wir jetzt, oder Anfang Mai, wenn ihr das wahrscheinlich hören werdet erst, machen so kleine Clubtouren, um die Clubs zu supporten. Ja. Also sind im Australischen sind große Bands dabei, wie die Dune Rats, King Gizzard, Lizard Wizard oder Violent Soho und so, die halt dort einen großen Namen haben. Aber auch die großartige Tash Sultana, die wir schon in der ersten Folge besprochen haben, macht das. Und die zieht halt in Australien ganz viele Leute. Und das geht in Australien, weil sie sich in Australien benommen haben.
Ja. Und bei einem Fall dann einfach eine komplette Stadt in Lockdown setzen für 3 Tage so.
Genau. Ja. Die gehen da halt wirklich hart gegen vor, wo bei uns jetzt schon, wenn gesagt wird, trag bitte eine Maske, oh, das ist Diktatur.
Ja.
Das ist da halt eine ganz andere Hausnummer. Und es funktioniert. Natürlich sind auch die Australier nicht glücklich darüber, dass sie weggesperrt werden.
Natürlich nicht.
Die würden wirklich eingekerchert, aber es funktioniert.
Ja, und die sind dann nach 2 Wochen sind die wieder draußen und können wieder machen, was sie wollen.
Genau. Richtig.
Ja, es gibt von Tash Sultana ein Konzert von letzten Jahr im November. Ist ein Sitzkonzert mit 1500 Leuten. Im letzten Jahr im November. Das ist halt so hart.
Krass.
Das ist halt, und wir haben letzten Jahr im November, Was ist ich da?
Ja, da war, da konnte man, ich glaube, November fing doch der, Lockdownchen wieder an. Da war doch dann wieder alles zu. Ja. Ab November.
Ja, stimmt. Ja, aber das ist, jetzt gehen wir in eine krass politische Richtung wahrscheinlich, dass das macht.
Wir wollen ja auch echt in diesem Podcast nicht über Corona reden. Man redet so viel zu viel darüber.
Ja. Wir reden ja eigentlich mehr über das Supporten von Bands, was halt auch vor Corona schon meiner Meinung nach ein großes Problem war, wenn man sich halt
und eventuell sollte man jetzt lernen, dass es jetzt kein Problem mehr sein sollte, dass man jetzt dankbar sein sollte, dass es Bands noch gibt, so, dass es Clubs noch gibt.
Ja. Ey, aber ja, mal, um das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen abzuschließen, Support ist super, super wichtig und klar, Karten kaufen, T-Shirts kaufen, Platten kaufen ist geil, aber ihr könnt auch einfach die Bands weiterempfehlen, teilen und einfach ein bisschen die beschenken und supporten, wenn ihr keine Kohle übrig habt. Ich finde, das ist nämlich auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist
natürlich auch ganz wichtig.
Social Media einfach mal zu nutzen und zu sagen, was man gut findet. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, könnt ihr das nämlich auch sagen. Ich finde das nämlich sehr schön hier.
Ich auch.
Oder wenn ihr Tines Podcast gut findet, den ich noch hören muss. Oder den wir alle noch hören müssen.
Genau. Hausaufgabe zum nächsten Mal. Wir fragen ab.
Oh Gott. Fragst du mich ab oder was?
Die nächsten Gäste, die nächsten Gäste nicht. Werden vehement abgefragt.
Ja. Genau.
Und wer ist Tine? Die erste Frage.
Was für ein Podcast?
Ja. Ist gut, und dann die Leute einfach dreist rauswerfen. So, nee, also Entschuldigung, wenn du dich nicht vorbereitest, bist du hier nicht richtig. Tschüss.
Der kürzeste Podcast ever.
Ich dachte, du hast alles gehört, was wir bis jetzt rausgehauen haben.
Shame.
Und dann haben wir irgendwie durch Zufall, um das Thema aus der ersten Folge nochmal aufzunehmen, ich glaube aus der, die wir nie gesendet haben, dann ist plötzlich Campino zu Gast und wir schmeißen ihn raus, weil er eure Podcasts nicht gehört hat.
Ich habe so nicht mal einen Podcast, aber ja, ist scheiße, dass Campino den nicht gehört hat.
Ja, eben, weil er nicht vorbereitet ist.
Nee, das war sogar richtig Folge 1, das war nicht Folge 0, das war Folge 1.
Okay, gut.
Weil ich weiß es noch, wie heute, dass ich... Dass du Campino vorgeschlagen hast als Gast, ey, das ist ja furchtbar.
Ich habe halt jemanden gesucht, der nicht übermäßig sympathisch ist, aber sehr, sehr bekannt. Und ich glaube, ich habe gut getroffen.
Ja gut, aus dem Gesichtspunkt dann, ja, da hast du...
Das geht auch schlimmer, getroffen. Man kann Till Lindemann einladen.
Oh.
Ich mache mich schon mal auf die Hassmails rein. Wuhu!
Dann teilst du bitte an mich weiter, weil ich hasse auch Rammstein. Ich hasse alles um diese.
Ich finde Rammstein eigentlich total okay, aber ich finde Till Lindemann ist einfach ein arrogantes Arschloch.
Nee. Ich kann das schon mal, weil eventuell ein, zwei HörerInnen das schon gehört haben, die Folge mit den Twins, haben wir am Ende, ich glaube, 20 Minuten lang über Metallica gelästert.
Dort, da wäre ich auch gerne dabei gewesen.
Das war sehr, sehr witzig. Ja. Irgendwie artet das immer bei uns aus, dass wir am Ende über Bands lästern. Das finde ich auch irgendwie schön.
Ja.
Letztendlich, wir meinen es ja auch nicht. Na gut, bei Metallica meint man schon böse, weil die einfach scheiß Menschen sind.
Ja, bei Till Lindemann meine ich es auch nicht nett, Norbert.
Okay. aber es ist ja auch immer, ich habe jetzt letztens in irgendeinem Podcast gehört, da hieß es über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und ich finde schon, man lässt, über was soll man sich sonst streiten? Ja. Also es ist ja kein Streit, sondern es ist ja eine Diskussion. Und es ist ja, natürlich führt die zu nichts, weil ich werde jetzt nicht anfangen, ich mag ja kein Metalcore und Dave davon überzeugen, dass While She Sleeps eine scheiß Band ist.
Ja, kannst du ja. Finde ich halt nicht.
Ja, aber ich bringt halt nichts. Aber das trotzdem macht es am Ende irgendwie Spaß. Wenn man es halt auf einer freundschaftlichen, lustigen Ebene macht, es irgendwie niedlich.
Ja. Ich meine, du hörst Pearl Jam.
Ja, aber in Folge 0, das weiß Dennis, habe ich über das neueste Pearl Jam Album so dermaßen gehatet, da...
Oh ja.
Das war nicht mehr feierlich. Aber es wird noch eine Sonderfolge über Pearl Jam kommen, versprochen. Ich weiß bloß noch nicht richtig wann, aber ich weiß schon mit wem.
Na, immerhin.
Das wird gut. Ja. Jetzt haben wir vollkommen das Konzept Konzertfotografie vollkommen außen vor gelassen. Ich habe noch eine Frage. Also vielleicht hat Dennis noch mehrere, aber ich habe noch eine Frage, die mir schon von Anfang an oder seitdem ich die Idee hatte für den Podcast auf den Nägeln brennt. Habt ihr
mal so eine Wunschkünstlerin oder Wunschveranstaltung, wo ihr mal fotografieren würdet wollen?
Oh, ganz viele. Das ist eine lange Liste, glaube ich.
Was fällt mir ad hoc jetzt ein? So.
An KünstlerInnen ganz klar, sowas wie Enter Shikari, FIFA 333, meine Herzensband Landspute ist ganz, ganz oben. Ja, auch sowas wie Rise Against, so. Ich habe schon ganz viel fotografiert, was auf der Bucketlist stand, aber es ist noch viel mehr, was ich noch fotografieren will. Also mal so ein großes Open-Air-Festival mitnehmen wäre schon geil. Ja, also da jetzt nicht unbedingt was Spezifisches, da gibt es dann eher Festivals, die ich nicht fotografieren will. Aber
zum Beispiel?
Das Impericon-Festival.
Okay.
Vor allem nicht das nächste, weil ich sehe es nicht ein, dass so jemand wie Tim Lambesis auf der Bühne stehen darf und gehört wird und halt gefeiert wird.
Er ist der Sänger von SLA Dying, oder?
Das sehe ich nicht ein.
Na gut.
Wacken würde ich nicht fotografieren, weil...
Es ist halt Wacken.
Das reicht. Und ja, also es gibt einige Bands, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne fotografieren will und was auch, glaube ich, im Bereich des Machbaren liegt. Ja, einige relativ große, wo das dann doch noch so ein bisschen ja in weiterer Ferne liegt. Zum Beispiel, so wenig wie ich die Musik höre, die Toten Hosen zu fotografieren, wäre, glaube ich, schon mal sehr geil. Ja, aber...
Schon für die ja. Vita, mal über andere Sachen zu bewerben, ja, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Band, die öffnet dann doch Türen, ja, glaube ich.
Ja, also es ist fast alles im Bereich des Machbaren. Jetzt gerade natürlich nicht, aber wenn das dann halt irgendwann alles wieder losgeht, ist das auf jeden Fall drin. Durch die Groove Station, dadurch, dass wir auch Veranstaltungen machen, habe ich ja so einige Sachen, wo ich dann schon gerne Fotos machen will, die wir dann veranstalten, wo das halt überhaupt kein Problem ist.
Cool. Und bei dir, Tine, hast du noch irgendwas auf der Bucketlist, was du unbedingt mal machen willst?
Ich habe das Gefühl, sie wird jetzt erstmal nicht antworten.
Weil die Tine, das Internet ist von der Tine weg. Wir hoffen, dass sie bald wiederkommt. Solange machen wir noch weiter. Oder, na, da ist sie wieder. Tine?
Ich bin wieder da. Ich war gerade kurz raus.
Das gute Timing war, Norbert fängt an, seine Frage zu stellen. Es macht Klong, du schreibst, du bist weg. Und er spricht das Fragezeichen sozusagen. Also wirklich perfektes Timing.
Ja. Hast du die Frage noch mitbekommen, die ich gestellt habe, Dave?
Ja, ich habe auch noch gehört, was Dave geantwortet hat. Es ging ja darum, welche Bands man gerne mal fotografieren möchte.
Oder was auf der Bucketlist steht.
Oh ja, oh ja. Ich durfte tatsächlich schon ganz, ganz viel streichen, wie zum Beispiel Kraftklub und Rise Against zum Beispiel. Aber Fever steht...
Dein Kraftklub-Foto auf deinem Instagram-Account ist fantastisch.
Dankeschön.
Muss ich jetzt mal gucken.
Danke, danke. Aber auch hier Beatsticks. Oh mein Gott, Beatsticks waren auch ganz oben. Fever, Free Free Free, hätte ich tatsächlich letztes Jahr fotografiert, wenn nicht da was dazwischen gekommen wäre. Ich hoffe immer noch auf nächstes Jahr. Und ganz, ganz oben steht Deichkind. Also Deichkind ist, glaube ich, noch eines der wenigen Bands, die ich noch unbedingt fotografieren möchte.
Da hatte ich richtig, richtig Glück, ganz kurz dazwischen. Deichkind hatte ich, die haben auf dem Melt-Festival gespielt und ich bin irgendwie da in so eine Art hüpfende Polonaise geraten und als ich aus dieser ausgeschert bin, stand ich in der ersten Reihe.
Geil.
Und von da aus konnte man dann doch wenigstens auch mit der Kleinkamera das ein oder andere nette Foto machen. Aber das ist irre beeindruckend. Das ist die erste und einzige Band, die ich je live erlebt habe, in der der Bass so krass war in dem einen Song, dass ich mit meiner damaligen Freundin gesagt habe, okay, wenn das jetzt noch ein Lied so weitergeht, müssen wir nach hinten, ich halte das nicht aus. Das hat alles umgedreht. Das war fantastisch. Es war wirklich großartig und so eine beeindruckende Band.
Ich habe noch
Norbert, du warst.
Ja? Ich hätte noch einen Funfact zum Thema Deichkind, weil. Ich hatte vorletztes Jahr hatte ich ja Tickets für Deichkind für die Festhalle. Und parallel zu diesem Event habe ich mir aber auch Tickets gekauft für das Autokino-Event vor 2 Jahren. Und. Letztes Jahr. Letztes Jahr war das.
2020 war das ja.
Genau,
ja.
Und ich habe dieses Ticket für Deichkind verkauft, weil ich lieber zum Autokino-Event gegangen wäre. Und wäre ich nämlich zu Deichkind gegangen, wäre ich heute Abend nicht hier, weil dann hätten Norbert und ich uns nie kennengelernt.
Dado.
Ja.
That's the fact.
Krass. Deep. Und ohne Autokino hätten Norbert und ich uns auch nie kennengelernt. Also muss ja. mal sagen, man kann und darüber
Dave
nicht...
Und auch. Dave und also ich generell...
Okay, krass.
Das ist Nerdy ja jetzt verrückt.
So, ohne hätten wir uns nicht kennengelernt, ohne Radio Nukular. Ja. Möchte man vielleicht nicht mehr aussprechen, aber ist so.
Ja. ist auch so ein Fallen Idol irgendwie.
Ist abgefahren, dass das alle auch so sehen. So, ey, so geil, dass die Leute, die man da kennengelernt hat. Und dann kommt immer so ein Aber und alle wissen, was danach kommt.
Ich glaube, die Einzige, die Fahne nach oben hält.
Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Aber.
Das ist halt so krass, wie wir auch alle gleichzeitig da. Das ist halt so, wir haben ja, also Norbert und ich, wir sind halt in einer WhatsApp-Gruppe, die hieß früher Nerdy Turdy Sachsen oder sowas. Und dann kam halt dieser Punkt, wo wir das halt umbenannt haben und ab dem Moment wurde dieses Aber immer größer.
Ja, dann kommt noch Sascha dazu und dann wurde es ganz, ganz groß.
Naja gut, wir wollen ja nicht
Sascha, lästern. Sascha, und unter anderem unser Logo designt hat. Nochmal da.
Sascha war das so.
Ja. Ach ja, stimmt. Er hat für das große Aber dann im Endeffekt gesorgt auch. Er und Melli.
Grüße gehen raus an beide. Nee, aber bei Tine habe ich nochmal eine Anschlussfrage. Du machst ja als Open Flair und noch als Drehbuch Open Air. Wenn jetzt die Anfrage kommen würde, beziehungsweise würdest du mal beim Rock am Ring zum Beispiel anfragen, beim größten deutschen Festival?
Ich habe da auch schon lange drüber nachgedacht und ich glaube 10 Jahre früher oder 5 Jahre früher, yo, auf jeden Fall, einfach mal um das mitgemacht zu haben. Ich hatte sogar die Möglichkeit, glaube ich. Ich hätte mich bewerben können, weil irgendein Musikmagazin wieder Fotografen gesucht haben. Aber ganz ehrlich, mir ist es zu groß. Und ich hasse ja auch ein bisschen den Ring. Mhm. Auch wenn ich Tickets gehabt hätte letztes Jahr und dann mein drittes Mal da gewesen wäre, aber ohne den ganzen Camping-Scheiß und Saufen-Scheiß. Ich hasse den Ring und ich finde es einfach viel zu groß. Viel zu groß. Und ich mag halt auch die Veranstalter nicht. Jetzt ist eh rum wahrscheinlich mit dort fotografieren. Aber nee, ich glaube, ich würde es nicht machen. Tatsächlich.
Ich habe immer Marek Lieberberg als den Vince McMahon der deutschen Festivalszene verglichen. wer sich mit Wrestling auskennt ein bisschen, der wird verstehen, was ich meine. Für alle anderen, die müssen googeln.
Keiner. Oder ihr lasst es einfach.
Also ich bin bei Tagesfestivals mittlerweile auch raus, wo mich das dann teilweise einfach nur noch nervt. Also fotografmäßig ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das Highfield fotografieren würde, würde ich halt einfach in Leipzig pennen, wirklich. Weil das ist halt nicht weit weg und das ist leicht zu erreichen, einfach dann ein Hotel nehmen für 3 Tage, so billig, gut ist so. Weil einerseits nervt mich dieses Campen einfach nur noch. Das ist einfach nur anstrengend. Es ist zwar immer ein cooles Feeling, bis man da mal schlafen will. Ich weiß noch, mein letztes Full Force, unsere Nachbarn haben einfach den ganzen Tag immer wieder mit einer übelst lauten Box bis in die Nacht hier rein das gleiche Album Der Kassierer gehört. Nichts anderes. Die waren voll nett und es war voll cool mit denen zu quatschen tagsüber. Aber wenn du nachts schlafen wolltest, ging das halt gar nicht. Und dann ist es halt einfach das... ist dieses morgens im Zelt aufwachen, es ist einfach nur scheiß warm und du kannst nichts dagegen machen, das ist einfach nur anstrengend.
Ich glaube, da sind wir uns auch alle vier einig.
Punkt. Ja. Ich hatte jetzt beim Highfield das in Anführungsstrichen Glück, dass eine Freundin von mir Festivalreporterin von Impericon war beim Highfield und hat mich halt mitgenommen und dann konnten wir halt in dieses Pressezelt, was einfach gekühlt war. Aber das muss nicht nochmal sein. Also Highfield war okay, es war cool, es war jetzt nicht das beste Line-Up, aber es war kostenlos.
Aber das Highfield ist doch jetzt auf dem Melt-Festival-Gelände, oder? Wenn ich mir die ganze... Ist das in den Gräfenhainichen jetzt, oder ist das... Wo ist denn das?
Nee, das Highfield ist immer noch beim Störmthaler See.
Das war ja ganz... Also als ich das letzte Mal war, noch vor Urzeiten, da war das noch bei Not und Elend hier. Wie heißt das? Heißen die Orte nicht so? In Thüringen.
Du fährst Sorge und Elend, genau, so heißen die beiden Orte. Dort war das in Thüringen.
Nee, das ist am Störmthaler See in Leipzig. Kann sein, dass das da demnächst nicht mehr ist, weil da gerade die Erde absackt.
Okay, das ist natürlich ungünstig. Nee, aber ich finde es ja cool, dass es noch gibt. Ich finde das Line-Up eigentlich jedes Jahr schlechter, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir so immer drauf gucke. Aber es scheint ja trotzdem noch genug Leute zu geben, die das geil finden. Und das ist ja super. Und das ist ja auch, ich bin ja, Dennis und ich sind ja ein bisschen schon in der älteren Riege. Und wir müssen uns immer eingestehen, wir sind nicht mehr die Zielgruppe. Das ist einfach so von der Musik. Wir können einfach Musik, die halt ein 20-Jähriger oder ein 18-Jähriger oder noch jünger geil findet. Wenn wir das nicht geil finden, ist das vollkommen okay, weil wir einfach nicht mehr die Zielgruppe sind.
Ja.
Und das ist einfach. Und ich gebe mir auch Mühe. Und ich sage ja fast schon bei jedem Podcast, ich habe einfach Angst, irgendwann mal so ein Boomer zu werden, so ein richtiger, irgendwie mit Anfang 40 und dann höre ich immer noch irgendwie Rap von irgendwelchen 18-Jährigen und finde es irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie, aber vielleicht mache ich das dann auch noch. Es ist halt ein ganz, so älter werden ist hat halt auch ein bisschen Nachteile. Du weißt ja nicht mehr, wann das cool ist und wann es irgendwann peinlich wird.
Was für ein schöner Satz. Älter werden hat auch Nachteile. Achso, ja, klar. Gegenüber der ganzen Vorteile, die älter werden hat es tatsächlich auch Nachteile, ja.
Ey, ich fühl mich so wohl wie in meinem Leben noch nie. Das ist halt.
Ja, ich hab vor kurzem auch eingesehen, dass mir einige Sachen, die ich früher gehört habe, nicht mehr peinlich sind. Einige sind mir immer noch peinlich, dass ich die super geil fand, aber einige habe ich halt gesagt, ja, mein Gott, hast du halt gehört, einige hier sind immer noch ganz geil, so. Ja, ich habe aber auch einige Sachen gehört, wo ich immer noch sage, ey, warum eigentlich? Herr Mante, warum eigentlich?
Aber ich hatte letztens eine Idee, weil du es gesagt hattest, für uns, Dennis, mal, schon mal so als Foreshadowing, mal so fünf oder ein paar Songs, die wir als Teenager scheiße fanden, aber eigentlich doch ganz geil sind. Wenn man sich darüber genau überlegt. Ich finde das voll spannend. Hab da schon ein bisschen drüber nachgedacht, aber zum Beispiel D-Blue Something mit Breakfast at Tiffany's, der Song. Eigentlich ein fantastischer Song, aber ich fand den als Teenager richtig scheiße.
Lustig, den habe ich gestern in meine Spotify-Playlist gepackt.
Okay, cool. Ja, siehst du, irgendwie sind wir heute die Zufallsgeneratoren. Weiß ich nicht, das war ein Scheißwort.
Das hat auch wieder überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Also,
ja, ich habe ab und zu mal ein bisschen, ich bin auch müde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte mir einen Kaffee machen sollen, aber wäre ich wahrscheinlich der Kaffee drückt.
ja, TMI.
TMI oder TME? Egal. Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man sagen sollte, Schluss. Ich glaube, der war schon vor einer halben Stunde erreicht.
Das lernen wir auch noch, diesen Punkt zu finden und dann aufzuhören und nicht eine halbe Stunde später.
Dennis, da musst du mich unbedingt mit einbeziehen, weil ich erreiche den Punkt nie, auch wenn wir keinen Podcast machen. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich erreiche nie den Punkt, wo ich sage, jetzt Bass.
Ja, ich werde in Zukunft irgendwann dir per WhatsApp unauffällige Nachrichten schicken und du darfst dann nicht sagen, Dennis schreibt mir gerade, wir müssen langsam zum Schluss kommen, sondern wir kommen dann einfach langsam zum Schluss. Aber egal.
Mann. Okay. Dann danke ich Dave und Tine, dass ihr sich die Zeit genommen haben, hier den ganzen Quatsch mitzumachen.
Vielen immer Dank, gerne.
Ihr beiden. Danke für die Einladung. Es war sehr schön.
Immer wieder gern. Und wie gesagt, hört Tines Podcast. Checkt auf Daves Instagram, auch Tines Instagram-Profil, vor allem Daves Ausstellung, wann die mal sein wird, hoffentlich bald.
Ja, da gibt es bestimmt irgendwann mal wieder ein Update oder mal endlich mal einen Post mit Werbung, wenn wir endlich mal die Bilder gedruckt
haben. Auf jeden Fall, bei uns findet ihr dann alles Mögliche dazu. Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken und vertun. Und in dem Sinne sage ich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ihr drei. Und ciao von mir aus.
Tschüssi.
Tschüss.
Genau. Ich sag auch nochmal danke. Schön, dass ihr da wart. Wenn wir Fotofachfragen haben, wissen wir jetzt, an wen wir uns sicher wenden können. Und ja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.